Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
Aber ey, Pillow, ich sag dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten dicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow? Wenn der Gegner nicht da ist.
Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wichtig ist auf dem Platz, dem wirklich echten Fußball-Podcast. Denn hier geht es um das, was auf dem Platz wichtig ist. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir ist, wie immer, natürlich der oft kopierte, selten erreichte Kreisliga-Legenden-Kicker Pillard.
Mit der Erfahrung von über 1400 Kreisliga-Einsätzen und dann nur die über 90 Minuten, da sind die, wo ich nach dem Spiel in der zweiten Mannschaft ausgeholfen habe, noch nicht dabei. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen heute zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Folge von Wichtiges auf dem Platz. Ich bin stolz wie Oscar, ich fühle mich sehr geehrt, dass, da tatsächlich wir noch einen Menschen gefunden haben in Deutschland, der tatsächlich noch mehr Fachwissen und mehr Praxis mitbringt. Ja,
also, als ich.
Also du warst schon immer für den theoretischen Teil da in deinem Hamburger Kellerchen da. Wir haben einen, aber Nico, du kannst besser amoderieren als ich. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Schöne Grüße in die Runde. Hallo an alle Zuhörer.
Und ja, heute genau, wird's genau.
Episch.
Ja, genau. Denn, da muss man ganz ehrlich sagen, ich erkläre dir das so, mein lieber Gast, bevor ich jetzt noch kurz, die wissen das ja eh schon. Es ist so geil, dass wir, als wir dann geplant haben, dass du heute dabei bist, seitdem habe ich das Gefühl, ist Pillow doppelt aufgeregt, ja, weil er richtig Bock darauf hat, mit dir jetzt hier richtig viel Quatsch mal. Hans Sapai, die Legende ist im Gebäude.
Dankeschön, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Der Pillow hat mir ja schon echt über ein Jahr schon davon erzählt gehabt, dass ihr hier verrückte Geschichten habt, über alles Mögliche erzählt. Ihr könnt ja offen sein, über Schalke und Bremen zu berichten. Nico, du weißt, ich tippe momentan oft gegen Bremen, weil ihr die zweitbeste Mannschaft seid hinter Schalke.
Na, sagen wir so, wir spielen hier mit Abstand beschissensten Fußball hinter Schalke. Aber insofern ist das auch in Ordnung. Wir haben nur 14 Punkte mehr gesammelt. Aber darauf werden wir heute kommen. Denn wir haben auf jeden Fall mit dir eine Menge vor. Wir haben wie immer in dieser Sendung News dabei. Wir haben Typen der Woche mitgebracht. Wir werden über unsere beiden Herzensvereine sprechen. Und ganz ehrlich, ich glaube, Hans, du hast ein bisschen Erfahrung. Du weißt, wie das, also die bittere Realität aussieht. Ich glaube, du musst ein bisschen therapeutisch heute auf Pillow einwirken, denn ich habe ihn selten so niedergeschlagen gesehen wie und gehört wie letztes Wochenende. Da gab es so Situationen und Momente, wo ich das erste Mal gedacht habe, Fußball hat ihn ein Stück gebrochen und dann müssen wir ihn heute aufbauen. Deswegen bin ich auch selber ganz vorsichtig. Aber was wir
Dann solltest du dir grundsätzlich mal vornehmen, mein lieber Freund, so unabhängig von der sportlichen, vorsichtig zu sein, unabhängig von der sportlichen Situation bei Schalke.
Dich mental aufzubauen, dachte ich.
Nein. Also bei mir ist alles gut, aber gab schon bessere Zeiten, sagen wir mal so, sportlich gesehen.
Aber, mein lieber Hans, auch wenn du vielleicht den einen oder anderen Ball schon irgendwo ins Eckige gegiebelt hast, müssen wir trotzdem erstmal prüfen, wie kompetent du dann wirklich für so ein Format bist. Deswegen haben wir einen kleinen Fragebogen, den ich jetzt kurz mit dir durchgehen möchte. Welche war deine Lieblingsposition?
Meine Lieblingsposition war vor der Abwehr als Sechser.
Als Doppelsechs?
Damals hat man noch mit einer Sechs so gespielt. Ich bin ja 44, ein bisschen älter. Und als ich angefangen habe bei Fortuna Köln, haben wir noch mit Libero gespielt.
Libero. Das machen wir in der Kreisliga heute noch.
Mit Libero und zwei Manndecker. Und ich bin Profi geworden und habe Manndecker gespielt. War wirklich Manndecker. Und dann habe ich zum Beispiel auch gegen Bruno Labbadia gespielt. Und dann hat der Trainer mir damals gesagt, Bruno ist der Mann, egal wo der hinläuft, da läufst du auch hin. Und das war damals so. Wenn er in die Abwehr gelaufen ist, bin ich hinterhergelaufen. Ich habe meine Abwehr verlassen. Bin dahin mitgelaufen, komplett.
Ja, geil. Da werden wir sicherlich auch noch einige Anekdoten von dir einsammeln können. Fragebogen weiter. Warum bist du Profi geworden?
Warum bin ich Profi geworden? Erstens, weil ich den Fußball über alles liebe und geliebt habe, auch in der Zeit und jetzt auch noch. Und zweitens, weil im Fußball viel Geld ist.
Sehr gut. Ich mag die ehrliche Antwort.
Das ist, alle, die sagen so, ja, nee, ist doch Blödsinn. Das ist, ich habe eine Ausbildung gemacht, war während der Ausbildung, habe in der Ausbildung, keine Ahnung, 600 D-Mark oder so verdient und dann habe ich die Chance, Profi zu werden. Hallo?
Ja, ey, du, da rennst du bei mir offene Türen ein. Welche Ausbildung hast du gemacht?
Als Anlagenmechaniker bei Bayer.
Okay.
Was? Okay. Ich mache einfach erstmal weiter, weil bevor wir hier auf die Sachen eingehen, sonst ufert das aus. Bis wann hast du aktiv gespielt?
Ich habe mein Vertrag ging bis 2012 bei Schalke.
Dann und hast du dann auch komplett aufgespielt? So nicht jetzt nochmal Wochenende bei, keine Ahnung, irgendwie so bei Barfuß United, wie wo Pillard immer so, da kreist ihr darum Krebs?
Nee. Ich hatte echt Schmerzen im Knie. Ich hatte einen Knorpelschaden. Knorpelschaden innen, außen, Meniskus weg. Und am Ende meiner Karriere habe ich echt nur Schmerzen gehabt, jedes Training. Und dann habe ich aufgehört und dann habe ich lange Zeit gar nichts gemacht. Dann kommen Freunde, sagen so, ey, lass uns ein bisschen kicken. Dann gehe ich da hin und dann ist immer irgendein Verrückter, der sagt, boah, Angst dabei. Boah, den zeige ich jetzt, wie gut ich bin. Ich hätte auch Profi werden können. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, weißt du, ich spiel nicht mehr, ist alles gut.
Ja, wahrscheinlich das Schlauste, was du machen kannst. Wer war der beste Trainer in deiner Karriere? Das ist eine Frage, auf die sich Pillow gefreut hat, glaube ich.
Der beste Trainer in meiner Karriere war Jupp Heynckes. Den habe ich bei Bayer Leverkusen gehabt. Ich glaube, ich habe Glück gehabt. Ich habe den in der Phase gehabt, wo er dann auch ein bisschen älter war, schon erfahren. Weil als er jünger war, soll er ein Verrückter gewesen sein. Und meiner Zeit war der echt. Und das Gute bei ihm war nicht nur, dass er fachlich kompetent war, aber er war auch menschlich sehr gut.
Was man ja nicht von jedem Trainer behaupten kann, aber auch da kommen wir vielleicht an einer späteren Stelle nochmal zu.
Oh ja, ey, ganz ernsthaft, Hans, also jetzt ist ja Karriere ein bisschen, aber so, du hast so einige Trainer hinter dir gehabt. Ich glaube, bei dem einen oder anderen würde mich mal eine Anekdote interessieren, wie das ob das wirklich so gewesen sein muss, wie sich das die Öffentlichkeit immer vorgestellt hat. Aber da kommen wir nachher noch drauf.
Ich hab echt einige Trainer und echt einige Geschichten.
Ja. Ich bin gespannt, ob du ein paar heute rausholst oder ob sie im Verschlossenen bleiben. Ja. Was war der größte Erfolg deiner aktiven Laufbahn? Für dich ganz persönlich.
Der größte Erfolg ist natürlich ein Pokalsieg mit Schalke. Es ist immer, wenn du einen Titel holst, dann mehr geht ja nicht, Titel holen. Aber natürlich war ich mit Ghana auch bei der WM 2010 in Südafrika und wir waren im Viertelfinale, hätten eigentlich Halbfinale, wir waren so mit einem Bein im Halbfinale schon, weißt du? Mhm. 120. Minute, Elfmeter für uns. Wenn der den reinmacht, sind wir die erste afrikanische Mannschaft, die im Halbfinale steht und der schießt den Ball an die Latte.
André Ayew damals, ne?
Das war Asamoah Gyan.
Ah, Asamoah Gyan, genau, ja, die habe ich schon immer verwechselt, ja.
Das war so die beiden WM und Pokalsieg, ja.
Ja, krass. Das schlechteste Spiel deiner Karriere?
Das schlechteste Spiel meiner Karriere?
Ja. Jetzt merkst du, wie er sich versucht, was auszudenken.
Ich habe in Wolfsburg gespielt. Da haben wir gegen Berlin gespielt, gegen Hertha, zu Hause und ich musste Marcelinho decken. War wieder so eine Sechser, du musst überall hin, wo Marcelinho ist. Und nach 20 Minuten, einer spielt mir den Ball so zu und Marcelinho macht Druck und ich wollte ihn direkt so zum Torwart klatschen lassen, weißt du? Kriegt den Ball nicht richtig geklatscht, der Ball kullert, der nimmt den Ball, macht Tor 1-0. 30. Minute Trainerwechsel.
die eine Trainingseinheit danach, die hätte ich gerne. War das der Trainer, vor dem man Angst hatte?
Nein.
Die nächste Frage gilt immer nicht so für dich, aber nur um das kurz zu klären, die höchste Spielklasse, die du je gespielt hast, war schon klar, brauchen wir nicht drüber zu reden. Das wichtigste Trikot, das du im Schrank hast?
Das wichtigste Trikot, das ist meins, oder?
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hast du ja auch, dann hast du ja auch das Auswechseltrikot von, weiß ich nicht, Cristiano Ronaldo dir abgeknöpft irgendwo.
Das wichtigste Trikot ist mein Trikot.
Es. Pass auf, er holt's raus.
Nein, das wichtigste Trikot ist mein Trikot.
Okay.
Und das ist.
Wo geht er hin? Wo gehst du hin mit uns?
Ja. Jawohl. So. Das ist das wichtigste Trikot. Das hängt ja bei mir zu Hause. Deswegen muss das wichtigste Trikot sein.
Ja.
Trikot von Schalke 04 übrigens, muss man
sagen. Ich wollte gerade sagen, an alle, die jetzt gerade nicht sehen können, was wir sehen, nämlich alle, die zuhören, der Trikot, sagen wir so, war blau.
Ja, genau. Schalke 04.
Schalke 04, genau.
Muss in einer dieser Erstligasaisons gewesen sein. Hm? Das beste Tor in deiner Karriere, das du je geschossen hast.
Ich habe nicht so viele Tore geschossen.
Ja.
Das, ja, aber deswegen kannst du dich auch umso besser dran erinnern dann.
Warte, ich muss mal überlegen.
Wie viel hast du gemacht? 3, 5?
Nee, ich hab 3 gemacht oder so. Echt 3. Ich hab das, für mich das Schönste war, habe ich beim MSV Duisburg gespielt. Mein erstes Tor, auch zweite Liga, MSV Duisburg gegen Osnabrück. Gehe über die Außenseite, einer kommt rein, ich gebe den Beinschuss, gehe in 16er und hau den Ball volle Pulle. Ich wollte ihn einfach nur aufs Tor kriegen, volle Pulle rein und der Ball schlägt voll in den in Kreuz ein und ja, 1-0 für MSV Duisburg.
Klingt gut, klingt
mit
gut.
Mit Beini, sehr gut.
Habt ihr quasi dann auch den Vertrag bei Wolfsburg eingebracht, ne?
So ungefähr. Nee, für Wolfsburg war es so, dass wir damals ein Pokalspiel hatten, MSV Duisburg gegen Wolfsburg in Wolfsburg und da haben wir die geschlagen 2-1 und dann mussten die mich holen.
Klingt auch logisch. Was war denn der beeindruckendste Mitspieler in deiner Karriere oder wer war das?
Ich könnte mir vorstellen, was du jetzt sagst, aber sag mal.
Wer ist denn? Es gibt mehrere, ne? Ich habe auf Schalke mit Raul gespielt wenn du mit so einer Legende spielst, der so viel erreicht hat und siehst, wie er trainiert, wie Gas er gibt, ist das schon geil, ne? Ist es überragend. Aber ich habe auch in Wolfsburg mit Stefan Effenberg zusammengespielt. Mhm. Und er hat eine Aura auf dem Platz. Man hat ja immer nur darüber gesprochen, dass er so eine Mannschaft führen kann. Und das siehst du nicht, wenn du das am Fernseher siehst. Und beim Training und so, wie er gespielt hat, das war schon beeindruckend, mit ihm in einer Mannschaft gespielt zu haben.
Ja.
Aber es ist krass, also A ist krass, dass die Aura er dann anscheinend, sobald er den Platz verlässt, ablegt, ja, zum einen. und zum anderen ist, ich weiß, der war gemein. Und zum anderen, alles, was du jetzt gerade über Raul gesagt hast, wir hatten vor ein paar Wochen Christian Panda hier und also ist fast derselbe Wortlaut, den du jetzt benutzt hast, ne, also. Wir als Fans, für uns war es ja eh beeindruckend, dass der da kommt und am Anfang war so der Gedanke, okay, der kommt jetzt hier nach Deutschland und will noch ein bisschen die Karriere ausklingen lassen und genau das Gegenteil war ja der Fall und ja, es ist krass, dass ihr als Mitspieler und Profis das genauso gesehen habt. Ja, sicherlich ein seltener Typ von seinem gesamten Ding her, findest du nicht so oft.
Ja.
Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass du damit jetzt auch ein würdiger Gast für diesen Podcast bist. Eine letzte Frage haben wir immer, was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
Was ist wirklich wichtig auf dem Platz? Es ist gar nichts wichtig. Am wichtigsten ist, dass am Ende Schalke gewinnt.
Oh Gott, oh Gott. Ey, weißt du, was das Problem ist? Peter hier, der Redakteur, der mit einem im Call ist, ne? Auch Schalke-Fan. Das heißt, ich bin hier rund umgeben heute von 3 Schalkern. Ich werde vorsichtig sein müssen mit allem, was ich ab jetzt sage. Aber
hat einfach Ahnung.
Ja,
wir freuen uns, dass du überhaupt den Podcast hier machen darfst.
Ja, hat Gründe. Ich hab das ja angeschleppt. Und ich hab ja immer so von einer heimlichen Fanfreundschaft zwischen Werder Bremen und Schalke 04 mir was überlegt, weil es eigentlich doch recht Parallelen gibt. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht.
Ja, mittlerweile gibt es sie tatsächlich, ja.
Oh. Ja.
Wär geil gewesen, wenn letztes Jahr Bremen abgestiegen wäre und dann wir nachgekommen wären.
Also, ich hätte es nicht so geil gefunden. So. Aber sagen wir so, wenn der HSV drin bleibt und ihr dafür sorgt, dass sie nächstes Jahr auch nicht hochkommen, dann haben wir einen Deal. aber mal gucken. Soweit sind wir noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal durch das bittere Alltagsgeschäft, denn wir haben natürlich wie immer auch noch ein paar Rubriken und haben ein paar News mitgebracht. Pillow, willst du anfangen?
Ja, sehr gerne. Eigentlich hatte ich eine ganz andere News für heute geplant, aber dann habe ich heute in der Mittagspause bei meinem standardmäßigen Brötchen, weil ich mir so irgendwo zwischen 13 und 14 Uhr dann hier im Homeoffice reinpfeife, mal wieder Sky Sport News angeschmissen und musste mit großem Erstaunen eigentlich feststellen, dass FC Chelsea Frank Lampard entlassen hat und nicht nur das, sondern dass auch direkt der Nachfolger wohl schon in den Startlöchern steht, sehr gut Deutsch spricht und vor kurzem noch in Paris gearbeitet hat, nämlich Thomas Tuchel. Finde ich persönlich schon ziemlich ein Hammer. Kommentiere ich auch, würde ich sagen, relativ kurz und knackig. Die Entscheidung, Frank Lampard gehen zu lassen, halte ich persönlich, also ja eigentlich für falsch, weil ich glaube, dass wenn du dir so einen Typ, so eine Vereinslegende reinholst und damit für die Zukunft was aufbauen willst, musst du dir bewusst sein, dass der aufgrund vielleicht mangelnder Erfahrung im Trainerbereich am Anfang Fehler machen wird und du jetzt nicht in der ersten Saison, nur weil du Werner und Havertz geholt hast, Meister wirst und dem Zeit geben. Aber anscheinend haben die ja Tuchel in der Hinterhand und dann ist es am Ende dann doch wieder okay, so, weißt du, von daher, also wenn jetzt die Nachricht gewesen wäre, Lampard raus und jetzt kommt, was weiß ich, Carlo Ancelotti nochmal aus der Versenkung, hätte ich gesagt, nee, das ist absolut eine falsche Entscheidung, aber wenn du wirklich Tuchel kriegen kannst für die nächsten 3-4 Jahre, puh, dann kann ich den durchaus nachvollziehen, ne? Das ist auch schon ganz kurz und knapp meine Einschätzung dazu.
Hans, du hast guten Einfluss auf dieses Format, er hält sich wirklich kurz. Was ist denn so dein Gedanke? Was ist denn dein Gedanke dabei, wenn du die Nachricht hörst?
Ja, wenn ich die Nachricht höre, eigentlich, man muss es so sagen, mir war klar, dass Chelsea was machen wird. Es war abzusehen, weil auch wenn er eine Legende ist bei Chelsea, am Ende des Tages ist er Trainer da und er muss abliefern. Und wenn du, ich glaube, circa 280 Millionen ausgegeben hast für Spieler und dann irgendwo auf Platz, was weiß ich, rumgurkst und keine gute Spiele ablieferst, dann musst du irgendwann gehen. Es ist normal. Und dann war es einfach so, dass Thomas Tuchel da frei ist und dann musst du natürlich zuschlagen und versuchen, dass der deutsche Trainer die 180 Millionen, die sie investiert haben mit Werner und Havertz, die wieder auf die Spur kriegen und dann vielleicht auch noch den Rüdiger auf die Spur kriegen, weil er den ja auch eigentlich zu PSG haben wollte. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich normal gewesen, dass sie da neuen Trainer holen, weil es einfach momentan nicht so lief, wie ich glaube, der FC Chelsea sich das vorgestellt hat. Die wollten, glaube ich, oben richtig angreifen, oben mitspielen, um die Meisterschaft. Und wenn du so viel Geld ausgibst, verlangt das jeder. Ich auch. Und dann kann ich nicht sagen, so, ey, ich gebe dir mal Zeit, dann können die mich auch einstellen.
Ja, vor allen Dingen, weil
das ja sowieso. Also, ja. Das ist ja vollkommen aus der Frage.
Nee, genau. Und vor allen Dingen, weil sowas wie Premier League ja auch mittlerweile so eng ist, dass wenn du da wirklich nicht sofort mitspielst, dann bist du auch ganz schnell weg vom Fenster und bist wirklich nicht nur so Vierter, Fünfter, Sechster, sondern kannst auch mal noch weiter abstürzen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn Lampard ja auch verantwortlich war für das, was da jetzt als Kader rumgelaufen ist.
Lampard. Der kommt ja aus Hamburg, Digi.
Ja, genau. Was hat er sich denn gedacht? Dabei sich Timo Werner zu kaufen und dann ihn nicht so einzusetzen, wie man Timo Werner einsetzen sollte und solche Sachen. Also,
aber wie sollte man Timo Werner einsetzen?
Wollte gerade sagen, also der hat ja, okay, du meinst es wahrscheinlich, dass er jetzt innerhalb der letzten 10 Spiele mal 2 Spiele nicht in eine Sturmspitze, sondern auf den Flügel gemacht hat, ne?
Ja, genau. Und genau auf diesem Flügel, ja.
Dem gehen aber 8 Spiele ohne Tor voraus, ne? Also der hat ihn da schon versucht. Also aus meiner Sicht hat er ihn schon versucht, den stark zu machen. Und ey, machen wir uns nichts vor. Also ich habe wenige Spiele von Chelsea wirklich komplett 90 Minuten live gesehen, aber ganz viele Zusammenfassungen. Der hat ja Dinger verbaselt, alto belli. Da würde ja Marc Uth neidisch werden, wenn er das sehen würde.
Okay, meinst du quasi, hat also dann vielleicht auch sogar schon da ein bisschen gegen den Trainer gespielt, weil er gewusst hat, vielleicht kommt Tuchel?
Nee. Also ich persönlich sage ja, sowas wie gegen den Trainer spielen gibt es nicht. Da kann Hans gleich gerne korrigieren, wenn er das schon mal erlebt hat. Ich habe das zumindest in meiner Kreisliga-Zeit und ja, nicht erlebt und ich habe auch schon mit dem einen oder anderen, der dann tatsächlich mal Bundesliga gespielt hat, gesprochen und da konnte mir auch noch nie einer bestätigen. Nee, nicht dagegen gespielt, aber was soll ich dir sagen? Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Also wir haben 30 Spiele in Folge nicht gewonnen gehabt so aber und dann im 31. klappt das auf einmal wieder. Ne? Also woran das jetzt genau lag und das immer am Trainer festzumachen, I don't know. So. Aber nochmal.
Aber was ist denn mit Havertz dann?
Naja gut, also ich weiß nicht, ob der wirklich schon so weit war für den Schritt. Ne? Also bei Werner, finde ich, hast du gesehen, der
100 Millionen, dann muss ich ja, weißt du, was ich meine? Ich gebe 100 Millionen aus, dann muss ich auf jeden Fall was erwarten. Ich kann, ich kann nicht sagen, ich gebe dir noch Zeit. Weil wenn ich den jemanden 100 Millionen ausgebe, wie viel Zeit braucht derjenige, den ich nur für 20 Millionen hole?
Ja gut, aber die Tatsache, dass du 100 oder 120 oder 40 Millionen ausgibst für den Spieler, das macht den Spieler ja nicht besser oder reifer oder weiter.
Na klar, also, natürlich. Das misst sich doch genau an dem Preis, den du ausgibst.
Aber dann muss doch der Trainer oder der Manager sagen, Leverkusen will 100 Millionen, ist er nicht wert. Sehe ich nicht.
Ja, okay,
so.
Ja,
dann hole ich den nicht.
Aber dann gibt es keine Fehlankäufe mehr.
Aber,
ne?
Aber Havertz ist auch noch selber schuld. Der wechselt nach Chelsea und dann kommt die Kamera und dann sagt er so, boah, Premier League, ey, boah, die laufen nicht. Als würden die die ganze Zeit nur sprinten.
Hat er
so
gemacht,
Ecken,
ja?
so Kanten drin, so welche Kanten. Boah, das habe ich in der Bundesliga noch nie gesehen.
Hat er gesagt, ja?
Ja, natürlich. Ja. Wie kann ich dem nicht ganz denn sein?
Ja, das ist doof. Das ist doof, da gebe ich dir recht.
Ja, so oder so, finde ich, ist aber auch irgendwie logisch, wenn selbst bei Chelsea ist, vielleicht, wie du ja sagst, Pillard, vielleicht ist es ein Tick zu früh ist oder man noch ein bisschen Zeit geben sollte. Ich glaube, da kommt der nächste Effekt, das offensichtlich, und das ist ja auch in der letzten Welttrainerwahl gesehen gewesen, dass so wir in Deutschland drei Trainer haben, die im Moment weltweit wohl wahnsinnig interessant sind. Und wenn einer von dem auf dem Markt ist, dann nimmst du diesen halben Zentimeter Luft, den du in deiner Entscheidungsfindung hast und so, okay, tschüss, wer auch immer, ich hole jetzt Thomas Tuchel.
Sehe ich genauso. Also nochmal, die Entscheidung, sich von Lampard zu trennen, in der Kombination mit dafür holen wir jetzt Tuchel, hätte ich wahrscheinlich dann genauso gemacht.
Ja, und vor allen Dingen
aber Thomas Tuchel ist nicht ohne so, ne? So, es hat schon Grund, warum PSG ihn entlassen hat, auch trotz, dass er gewonnen hat, so, ne? Der hat.
Munkelt man, ja.
Und auch in Dortmund hat er ja so Sachen gebracht, die für eine Mannschaft oder Spieler so ein bisschen schwierig ist, so der bestimmte Sachen, wie er zu Spielern sagt, ey, ihr müsst jetzt Avocado essen und sowas, weißt du, so, dann ist das immer schwierig.
Was hast du gemacht?
Und beim PSG habe ich gehört,
ja,
dass Mbappé jedes Training zu spät gekommen ist.
Okay. Ja, okay, so der, ist Kacke. Das ist Kacke.
Und der hat sich so aufgeregt, aber was willst du als Trainer machen, wenn Mbappé spielt? Willst du ihn nicht spielen lassen?
Ja, genau.
Aber ist
ich frage mich, wo du die Info her hattest.
Ist Mbappé
Da spielen ein paar deutsche Spieler.
Ja, ja, genau, es war auch mehr, ja. Genau.
Soll Mbappé nicht so ein Vorzeige, bescheidener Profi sein? Das war immer so mein Bild, was mir skizziert wurde von ihm in der Presse.
Der kann ja bescheiden sein und
bescheiden zu spät.
Nur nicht glücklich.
Der einzige Vorzeigeprofi ist Cristiano und Ronaldo, sonst niemand.
Ja, okay.
Ja, stimmt wahrscheinlich wirklich. Aber das ist schon nicht so ohne, da glaube ich, die Trainerposition, das sehe ich genauso. Und auf dem Level brauchst du, glaube ich, auch erstmal eine gewisse also ein Grundrauschen würde ich das mal nennen als Trainer. Das hat Tuchel ohne Zweifel, aber er hat jetzt auch schon zum zweiten Mal eine Quittung bekommen, dass er mit irgendwelchen Sozialkompetenzen offensichtlich nicht so weit kommt, wie er immer selber denkt. Wie du schon gesagt hast, bei Dortmund und jetzt auch bei PSG. Und der ist auch noch jung. Bleibt so ein bisschen die Hoffnung, dass die Kompetenz, die sie ihm ja alle zweifelsohne nicht absprechen, jetzt auch dann noch durch mehr Sozialkompetenz gefüllt wird. Weil dann wird er ein richtig großer Trainer, oder?
Ja, ist er in meiner Wahrnehmung jetzt schon, ne? So, also für richtig groß brauchst du dann wirklich die Titel, auch auf internationaler Ebene. Aber du sagst ja, der ist halt noch verdammt jung und hat noch viel vor sich.
Es ist ja so, das Ding ist ja noch nicht ganz durch mit Chelsea. Hm. Und, scheiße, hoffentlich finde ich das auf die Schnelle. Jetzt so ganz klar. Ich muss nebenbei schnell Research machen, weil ich vorhin bei Instagram was Lustiges bei Fums gesehen habe. Wenn Thomas Tuchel zu einem ambitionierten Hauptstadtverein in Blau-Weiß will, der vor der Saison Investorenkohle verschleudert hat und jetzt krass hinter den Erwartungen liegt, kann er doch auch einfach zur Hertha gehen. Haben sie geschrieben und er passt ja, denn die Hertha hat auch rausgeschmissen. und gleich noch aber den verantwortlichen Manager, Sportdirektor, was auch immer er war, Preetz hinterher. So, was ist euer Gefühl, wenn ihr dieses Desaster von Hertha BSC Berlin seht, was da in den letzten, von den Monaten sich abgespielt? Eigentlich die letzten ein, zwei Jahre. Seitdem Paul Dardai gegangen ist und jetzt wieder kommt. Jetzt da ist eine Klammer von zwei Jahren.
Ja,
ungefähr so, als wenn so Papa gesagt hat, so, ey Kinder, ich muss kurz auf Montage, hier habt ihr meinen Schlüssel, baut keine Scheiße und nach zwei Jahren kommst du wieder und das Wohnzimmer liegt da trümmern und du musst die ganze Scheiße wieder aufbauen.
Ja. Also eigentlich hast du die Frage jetzt schon selbst beantwortet, ne? Also
ja, aber ich wollte sie an den Kollegen Fußballexperten Sapa hier weiterleiten.
Aber bei Dardai war es ja so, dass Preetz nicht mehr mit Dardai konnte, wollte oder was weiß ich. Und deswegen ist Dardai gegangen. Und ab dem Zeitpunkt, wo Dardai da war, war da noch gar nicht so viel Geld da, oder?
Nee, bei Dardai noch nicht. Das ist erst gekommen, als er weg war.
Ganz genau. Und jetzt, dann haben sie Dardai gehen lassen, haben Geld reingebuttert und jetzt holen den wieder und dann sagen die, ja, wir haben viel Geld reingebuttert, jetzt mach mal. Weißt du, als hätten sie ihn da lassen können und sagen, komm, wir bauen zusammen was auf mit dem Geld und du sagst uns, wir entscheiden zusammen, wen wir jetzt holen, wer passt. Und jetzt werfen die wieder eine Mannschaft dahin, wo die sagen so, ja, ist eine super Mannschaft, mach mal was. Und die haben den ja auch Vertrag gegeben bis 2022, ne?
Genau, das die nächste Saison auch noch mit.
Deswegen nicht nur 6 Monate, deswegen erwarten die ja da irgendwas. Aber grundsätzlich, wenn du die Mannschaft siehst, ist es ja von den Namen her schon eine gute Mannschaft, wo du denkst, oh, die können oben mitspielen und werden oben mitspielen. Aber
findest du wirklich?
Ja, doch. Die haben schon eine gute Mannschaft, das siehst du auch so, aber die sind kein Team. Da ist das einzige Problem, was die haben. Ist keine Einheit. Jeder sind wahrscheinlich ein paar zu viele Egoisten da drin. Jeder so ein bisschen sein Ding machen, wie vorne, wie hinten. Und am Ende war Bruno Labbadia so das ärmste Schwein, so, weil er es nicht hinbekommen hat, eine Mannschaft daraus zu bilden. Und aber wahrscheinlich auch, weil die ja nicht dieses Fingerspitzengefühl hatten, wirklich von den Spielern die richtigen zu holen. Ich glaube, das ist, was Leipzig ja super macht, ne?
Mhm.
Junge, hungrige Spieler zu holen.
Der Kader von Hertha hat im Moment einen Wert von 250 Millionen laut Transfermarkt. Ist damit Platz 6 in der Bundesliga. Das ist auf jeden Fall schon Material, mit dem man mehr hinkriegen sollte als die 17 Punkte da aus 18 Spielen oder die sie geholt haben.
Ja, du kannst Geld halt aber auch verpulvern und falsch investieren. Also ich persönlich sage ganz ehrlich.
Schalke nach.
Ja, so.
Da kommen wir später noch zu.
Von daher weiß ich ja, wovon ich spreche. Bei uns verdient Sebastian Rudi 6 Millionen im Jahr. Ne? Und jetzt kriegt er gerade 3 Millionen im Jahr dafür von uns, dass er nicht mehr für uns spielt. Und also,
einer meiner Lieblings-Running-Gags dieser Saison. Sebastian Rudi, wollen Sie 3 Millionen weniger verdienen und nie wieder für Schalke spielen oder B? Ah. Also, aber was immer. Also ist
ja,
schon
aber zurück zum Hertha-Kader nochmal. Also ich persönlich finde ja, also ja, das hat alles viel Geld gekostet und Matheus Cunha, bin ich dabei, ist sicherlich ein absoluter Unterschiedsspieler, vom Charakter wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Dann habe ich so, was ich jetzt die letzten Monate gesehen habe von diesem Guendouzi oder wie er heißt oder Guendouzi oder wie man ihn auch immer ausspricht. Ich glaube, wenn du den in eine Mannschaft integriert kriegst, ist der auf jeden Fall eine Bank da auf für 6 oder auf für 8, wo auch immer der dann steht. Aber dann wird schon dunkel. Also so John Cordobas und wie sie heißen, ne, da weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich dann das Material ist, womit du da oben um europäische Plätze mitspielen kannst und so.
Der hat, ne, bei Köln, Innenverteidigung. Der hat bei Köln 14 Tore gemacht oder 15 oder so.
Ja, bei Köln 14 Tore. Guido Burgstaller hat in der zweiten Liga 25 Tore gemacht.
Das ist schon ein bisschen Unterschied. Luke Bakio hat Düsseldorf in der Liga gehalten und so. Also ja, die haben schon Stürmer.
Ja, Guido Burgstaller hat in der Champions League Tore erzielt. So, da gab mal eine Zeit, da war die Alpenkobra unser Mann, so, weißt du, aber also, wie das ausgegangen ist, wissen wir alle.
Aber guck mal, ich will nochmal zurück zur Trainersituation, weil wir jetzt ja zweimal Trainer-Themen als News hatten. Hans, und da kommt jetzt deine Expertise mit ins Boot. A, also sind so ein paar Sachen, die noch aufliegen. A, die Sache mit nie gegen den Trainer gespielt. Das würde mich mal interessieren, bevor wir eine andere hast du mal erlebt, dass eine Mannschaft gegen einen Trainer gespielt hat?
Nee, das habe ich noch nie erlebt, dass eine Mannschaft gegen einen Trainer gespielt hat. Aber man muss dazu sagen, es kann ja sein, oder manchmal ist es ja so, dass Mannschaft und Trainer, da stimmt es nicht mehr. Irgendwie so. Und es ist aber nie so bewusst, dass du sagst, ey, die Mannschaft spielt gegen den Trainer, aber wir sind ja alle Menschen. Im Unterbewusstsein kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr deine 100% abrufen, die du da kannst, die du sonst abrufen kannst, weil du einfach keinen Bock, keine Lust auf diesen Menschen mehr hast oder diesen Trainer. Mhm. Und wenn das dann noch mehrere sind auf dem Platz, dann ist das ja normal, dass du nicht mehr irgendwie die Leistung abrufen kannst. Das habe ich auch beim Hertha-Spiel gesehen, wo Kunja den Elfmeter schießt, ne? Und der wollte den reinmachen. Ich habe auch gesagt, der will den reinmachen, aber du hast irgendwie an der Körperhaltung irgendwie so gemerkt, so irgendwas stimmt nicht so. Irgendwie so, da, das Feuer ist nicht da, die Leidenschaft nicht. Ja, den mache ich jetzt 100% rein, so, weißt du? Und das habe ich so mit verbunden, dass da irgendwas zwischen Mannschaft oder Spieler und Trainer, dass da irgendwas nicht stimmt. Und deswegen, ich würde nicht sagen, dass eine Mannschaft gegen Trainer spielt, aber im Unterbewusstsein kann es immer so sein, dass das dann schwierig ist.
Gibt es dann aber sonst so Situationen, an die du dich erinnern kannst, wo du auch versucht hast, etwas zu retten oder umzudrehen, du und das Team, und das einfach nicht funktioniert hat? Also diese Situation, Trainerrauswurf, die hast du ja bestimmt auch ein paar Mal erlebt.
Ja, absolut. Trainerrauswurf. Ich hab, glaube ich, 15 Jahre gespielt und 12 Trainer gehabt oder 13, irgendwie sowas. Und da sind natürlich der eine andere frühzeitig gegangen und natürlich setzt du dich als Mannschaft auch zusammen und sagst, ey, wir wollen das Spiel gewinnen. Aber ich glaube nie, dass du als Mannschaft sagst du nie, ey, wir müssen das Spiel jetzt wegen den Trainer gewinnen. Weißt du? Du sagst, ey, Jungs, wir müssen das Spiel so oder so gewinnen. Wir wollen gewinnen. Wir wollen den Fans was geben. Wir wollen dem Verein was geben. Und der Trainer ist Trainer, der jetzt gerade im Moment da ist. So. Natürlich, wenn du einen Trainer hast, der besonders ist, der vielleicht menschlich sehr gut ist, dann sagst du natürlich, wir wollen auch für den Trainer alles geben. Aber was ich immer gemerkt habe, ist, da sind auch viele nur immer Laberlaberei, weißt du? Laberababa. Das ist so alles hier Mundrederei, aber dann auf dem Platz. Ja, musst du das umsetzen. Und wenn das dann nicht kommt, dann habt ihr super geredet. Jeder hat gesagt, wir gewinnen, wir wollen gewinnen, aber konnten wirklich ihr 100% nicht abrufen.
Ja, das finde ich ganz interessant, was du gerade gesagt hast mit, hast du eigentlich nie, dass eine Mannschaft jetzt auf den Platz geht und sagt, wir müssen jetzt unbedingt und wollen unbedingt für den Trainer gewinnen. Das kennst du vielleicht aus El Pacino-Filmen oder sowas. In der Menschenführung gibt's einen Grundsatz, der besagt, die beste Führungskraft ist eigentlich die Führungskraft, die einen Monat lang nicht anwesend sein kann und in der Performance des Teams merkst du keinen Unterschied. Würdest du das für einen Trainer bestätigen? Würdest du das auch so sehen? Auf einen Trainer bezogen?
Nee, das kannst du nicht so, ich glaube, das kannst du im Fußball nicht so vergleichen, weil es ist ja, wenn der Trainer nicht da ist, ist ja jemand anders da. Muss ja jemand muss die Richtung vorgeben. Dann muss der Co-Trainer das geben oder der Kapitän. Und du spielst immer gegen eine andere Mannschaft. Das bedeutet, es gibt auch andere Sichtweisen, wie man vielleicht auftreten sollte. Und dann kommt am Ende was anderes dabei raus, wenn der Trainer dann da ist. Aber grundsätzlich, wie du schon sagst, ist es richtig, dass die Einstellung die gleiche sein würde, wenn du einen Trainer hast, der wirklich menschlich super ist und die Mannschaft so eingestellt hat, wie er es haben möchte, dann glaube ich auch, dass die Mannschaft dann auch so performt. Ob sie dann am Ende des Tages gewinnt, ist eine andere Frage.
Ja.
Das ist ja generell immer so ein Thema, dass Trainer eine gewisse Halbwertszeit haben und wenn sie Erfolg haben, dann sind alle da und dann müssen auch, glaube ich, jeder Spieler hinterherrennen, weil es gar keine Möglichkeit gibt. Jetzt hast du ja aber auch Trainer gehabt, die dann irgendwann vielleicht nicht mehr erfolgreich waren und dann quasi auch damit zu kämpfen hatten, dass das Team jetzt nicht sofort mit Mann und Maus hinter denen steht, oder? Also ich erinnere mich, vor allen Dingen habe ich ein bisschen Recherche, natürlich auch deine kleinen Zwistigkeiten, vor allen Dingen im Nachgang mit jemandem wie Felix Magath erlebt. Und das ist jemand, bei dem ich mir vorstelle, dass das wahrscheinlich ein wahnsinnig fordernder und ja auch sehr erfolgreicher Trainer ist. Auf der anderen Seite dann aber auch an einem bestimmten Punkt, es, glaube ich, schwer hat, eine Mannschaft sich also folgen zu lassen.
Ja. Aber ich kann ja mal, kurz bevor du antwortest, Hans, ich kann ja mal sagen, als Hans und ich uns vor, weiß nicht, ein paar Jahren, vier, fünf Jahren oder so, kennengelernt haben, zum ersten Mal gesehen haben, konnte ich dann irgendwie nach ein, zwei Stunden nicht mehr hinterm Berg halten und ich wollte, wir haben gerade erste Mal getroffen und so ein bisschen leichten Smalltalk und aber so die ganze Zeit war so die Frage, ey krass, der hat unter Magath trainiert, ich muss unbedingt wissen, ob der wirklich so ist, wie alle sagen, und habe dann erst gedacht, egal, frage ich irgendwann mal, aber dann ist es doch aus mir rausgesprudelt. Und sagen wir mal so, die wenn da nicht irgendwann ein paar Kiddies gekommen wären, die nach einer Stunde irgendwie Autogramme von dir haben wollten, dann würde ich da wahrscheinlich heute noch sitzen und zuhören. Legendäre Stories, die du, wenn du möchtest, auch gerne gefiltert, sehr gerne mit uns und unseren Zuhörern teilen kannst. Also, nein. Wahnsinn.
Ja, man muss ja immer sagen, am Anfang muss man sagen, Felix Magath hat große Erfolge gefeiert, ne?
Mit
Stuttgart,
halt.
Bayern, ja. Wolfsburg. Und das ist ja nicht einfach so passiert. Das ist ja kein Glück. Mhm. Weißt du, da ist schon was dahinter. Der weiß genau, was er tut und wie er es tut. Aber er macht es anders als andere Trainer. Weil er versucht, eine Mannschaft zu formen, aber indem die Mannschaft gegen ihn ist, als Trainer. Weil er als Trainer dann hart ist, ein Arsch ist und mit Medizinbällen die kaputt machen will. Aber er hat einen Plan dahinter. Sein Plan ist, dass die Mannschaft, die er hat, die er trainiert, 90 Minuten auf dem Level laufen, grätschen kann, wie von der ersten Minute. Mhm. Und am Ende des Tages klappt es auch oft, aber er vergisst dieses Spielerische so, und das Menschliche dabei. Ja. Ne? Und wie du auch eben gesagt hast, Nico, in jeder Mannschaft, wo Felix Magath war, hat er, ich glaube, jedes Jahr 10 neue Spieler geholt, weil du einfach dass die Anforderungen, die er hat und wie er trainiert, da bist du nach 2 Jahren körperlich und geistig bist du durch. Ich erzähle das immer und die Leute denken so, boah, der Felix Magath, der ist ein Schänder oder was weiß ich, aber das ist gar nicht so. Im Nachhinein, jetzt wo ich aufgehört habe, bin ich froh, dass ich den hatte. Und ich habe echt viele Sachen, die er gemacht hat, habe ich daraus gelernt.
Aber mal ehrlich.
Wenn ich Trainer wäre, würde ich viele Sachen daraus ziehen.
Ja, ne? aber der junge Hans hat das nicht so gefühlt wahrscheinlich, ne?
Was heißt jung? Nee, ich war schon alt, ich war 33.
Ja.
Wenn ich 18 gewesen wäre, ne, hätte ich gesagt, geil, Magath, weil dann wäre ich schmächtig gewesen, da machst du viel Krafttraining, dann baut er dich auf. Weißt du, wenn du 33 bist, hast schon 12 Trainer hinter dir, die gesagt haben, okay, Montag, jetzt seht ihr die Woche, wie wir trainieren, dann und dann und dann. Du kannst deine Wochen planen mit deiner Familie und so und so. Und machst alles und dann kommst du zu Felix Magath, der dann sagt, okay, Montag ist 10 Uhr Training. Dann kommst du Montag zum Training, 10 Uhr trainierst du. Und dann weißt du noch nicht, ob um 15 Uhr Training ist. Oder nicht?
Ja. Das hat Christian Panda uns genauso erzählt.
Du musst dir vorstellen, du gehst zur Arbeit und du weißt nicht, ob du 15 Uhr nochmal oder ob du gehen kannst. Deine Frau ruft dich an, so, ja, was ist denn jetzt? Hast du Training oder hast du nicht Training? Kannst du die Kinder abholen oder kannst du nicht abholen? Du sagst, ich weiß nicht. Du bist 33. Du bist 33 Jahre alt, du weißt nicht. Verstehst du die Art? Und wenn du das tagtäglich machst, dann macht das was mit deinem Kopf.
Aber, ja, das wollte ich gerade sagen. Es gibt doch auch im Militär diese Theorie, dass du deine Soldaten erst brechen musst, um sie dann wieder neu aufzubauen.
So sieht das aus. Und nachher, später, Felix Magath hat mich ja suspendiert und er hat mich aber wiedergeholt. Und er hat mich auch in dem Spiel dann Bayern München Schalke im Halbfinale eingesetzt. Das bedeutet, er hat mir wieder vertraut. Sonst hätte ich nicht dort gespielt, weißt du? Mhm. Aber ich habe eine Sache nachher gelernt. Ich bin dann zurückgekommen und ich habe gelernt, ich muss mir gar nicht so viel Gedanken machen, was er will, ob Training, Montag, Dings. Ich muss das aus meinem Kopf freikriegen. Ich muss einfach machen, was er sagt und alles gut. Einfach nur machen. Ja, ist okay, wir machen das, wir gehen diesen Weg, alles so gut. Und dann bist du frei und kannst ein Spiel spielen. Und das habe ich am Anfang aber nicht gemacht, weil ich diese 12 Jahre in meinem Kopf hatte, wie andere Trainer waren. Ey, das ist doch so und so und so. Und dann machst du dich selber kaputt. Aber er hat viele Sachen, die echt gut waren, auch da. Wirklich. Weil er am Ende des Tages auch weiß, wie Spieler sind. So, weißt du, wenn einer ein Wehwehchen hat, so, und dann sagt er so, ich kann heute nicht, weißt du, ich mache heute so ein bisschen ruhiger. Dann war es bei Felix so, dass er gesagt, okay, du machst ruhiger. Dann hat er gesagt, nee, du kommst auf den Platz. Ich sagte, nee, ich war beim Arzt. Und so sagt er, nee, ich bin der Arzt. egal, was du hattest. Da war der geil. So.
Ich hab eben gerade gesehen, Peter hat uns noch das grandiose Bild von dem Hügel in Wolfsburg geschickt. Den ich auch mal live gesehen hatte. Da war ich sehr, sehr glücklich drüber. Und auch sehr glücklich, dass ich niemals auf dem trainieren musste. Der hat schon Dinge wahnsinnig krass verändert. So, was,
aber ich, guck mal, ich habe ja Felix Magath nur in Schalke gehabt. In Wolfsburg war es so, ich war 6 Jahre in Wolfsburg und dann habe ich bei Leverkusen unterschrieben und dann ist Felix Magath gekommen. Mhm. Habe ich 3 Kreuze gemacht und gesagt, danke, lieber Gott. Und dann war ich weg und dann hat er den Hügel gebaut. Und dieser Hügel ist natürlich, wenn du den siehst und denkst, boah, krass. Aber der ist am Ende des Tages so geil, der Hügel. Der hilft so viele Spieler, diese deine Kraftausdauer zu verbessern. Und so, natürlich ist das eine Qual, so, ne? Aber was hat Felix Magath mal gesagt? Qualität kommt von Quälen. Deswegen der Hügel. Und ja, weil wir lachen alle darüber. Aber wenn wir den Hügel auf Schalke hätten, dann würden welche 5-mal überlegen, ob die wirklich unterschreiben oder nicht. Dann hättest du die unterschreiben würden, weißt du, die geben da Vollgas, Ernst. Weißt du?
Mhm. Also schon mal dran. Wie hat denn so eine Kombination aus Felix Magath und, sagen wir mal, Jefferson Fafan funktioniert? Das stelle ich mir durchaus schwierig vor.
Ja, das Problem ist, Jefferson Fafan hat alles gemacht. Er hat trainiert, okay, überragend, keiner konnte was machen. Wenn du auf dem Platz bist und der Trainer sagt, wir machen das, dann machen wir das. Das ist kein Problem. Das ist auch kein Problem für, du fluchst, dass das hart ist, dass er vom Training war der härter als die Trainer, die ich hatte. Du fluchst, aber als Spieler, alle Spieler, du gehst doch nicht auf den Platz, sagst, der Trainer sagt irgendwas, sagst du, nein, mach ich nicht. Ziehst du durch, du gibst auch alles, was du kannst. Aber das ist wie bei jeder normalen Arbeit. Wenn du irgendwas machst, was dir nicht passt, ziehst du wahrscheinlich durch, fluchst, gehst nach Hause, erzählst deiner Frau alles und sagst, dieser Wichser. Weißt du, und dann kommst du wieder. Aber Jeff war so ein Kandidat, der dann gesagt hat, okay, es ist Urlaub, ja, dann lass uns doch einen Tag später kommen oder zwei Tage. Weißt du? Einen Tag später kommen. Und dann haben wir Sommerpause. Und dann kommt der 2 Tage später. Wir sind im Trainingslager schon weggeflogen. Und der muss nachfliegen. Und dann landet er erst in Deutschland, Düsseldorf, Gelsenkirchen und fliegt nächsten Tag nach. Was macht er? Am Abend geht er schön Köln, Nachtflug. Die machen Fotos, Leute, Fotos. Und Felix Magath bekommt alles mit. Der hat den im Training, der hat den so gequält, dass er das bereut hat, dass er dahin gegangen ist. Aber als Spieler, der quält dich, was sollst du machen? Du willst doch da spielen. Deswegen hat er alles gemacht und am Ende des Tages, wenn du Verfahren spielen gesehen hast, hast du gesagt, geil, oder?
Ja, ja, klar, natürlich.
Siehst du?
Ja, klar.
Also hat er alles richtig gemacht. Ja.
Ich habe gerade noch ein bisschen im Internet nebenbei recherchiert und gesehen, wie du dich auch noch mit Felix Magath ja vor 6, 7, 8 Jahren nach seinem Rausschmiss bei Schalke noch ein bisschen Scharmützel geliefert hast über eine gewisse Zeit. Habt ihr Kontakt?
Nee, lange nicht mehr. Kein Kontakt. Aber ich habe kein Problem mit Felix.
Nee, wer, das könnte ein ganz nettes Zusammenkommen sein. So.
Der hat auch kein Problem mit mir. Wir lachen, der sagt immer. Ja, ja. Und am Ende des Tages, wo die ihn entlassen haben, waren wir gute Freunde.
Ja, ist auch lustig. Es macht dir auch nur Spaß zu lesen, wenn du erzählst, deine Abfindungen sind 78 Millionen Pfandflaschen. was ihr alles noch im Netz finden könnt. Aber normalerweise würde jetzt nach Struktur dieses Formates jetzt eigentlich so der EA-Block kommen, wo wir das FIFA Ultimate Team sprechen, also das Team of the Year.
Ja, aber
das verschieben wir mal ein kleines bisschen nach hinten.
Warum?
Denn weil ich jetzt gerne diese Schalke-Nummer aufbewahren möchte. Denn
welche Schalke-Nummer?
Dieser Podcast ist zusammengesetzt aus einem Werder Bremen-Fan, der 21 Punkte nach 18 Spielen hat und erstmal durchatmen kann. Und danke in diesem Fall für die 3 Punkte von Hertha BSC Berlin. Und einem Schalke-Fan, der am Boden zerstört ist. Und Hans, also wir haben dich ja auch ein bisschen für therapeutische Zwecke mit eingekauft hier ins Format. Kannst du, Pillow, noch irgendeine Hoffnung darauf machen, dass wir nächstes Jahr auch gemeinsam noch einen Erstliga-Podcast machen? Oder müssen wir einen Erstliga-Zweitliga-Podcast draus machen? Was sagst du?
Was willst du hören? Realität oder was, ja, Schönes?
Natürlich Realität.
was Schönes oder Realität?
Was Schönes.
Realität.
Die Schönheit ist, es wird schwer, aber wir können das noch packen. Jetzt haben die noch einen Rechtsverteidiger geholt aus Wolfsburg, der lange verletzt war, der bei uns weiterhelfen kann. Und die Realität ist, wir haben 7 Punkte.
Jo.
Welche Mannschaft in der Fußballgeschichte hat es geschafft, nach der Hinrunde 7 Punkte zu haben und dann sind die in der Bundesliga geblieben?
Ja.
Augsburg 2012, 13 mit 9 Punkten.
Aber nicht 7.
Nee, ja. Genau. Köln ist mit 6 abgestiegen vor ein paar Jahren.
Mit den 3 Punkten gegen Köln, die du hättest holen können, hätte ich gesagt, wird nochmal eng. Jetzt so, also realistisch, ich habe vor ein paar Wochen schon gesagt, dass ich Stand damals eher davon ausgehe, dass Schalke absteigt, als dass sie in der Liga bleiben. Und ja, jetzt sind wir wieder ein paar Spiele schlauer. Und mit Ausnahme des Spiels gegen Hoffenheim, wo wir 3 Punkte geholt haben, ist da ansonsten auch wieder nichts mehr rumgekommen. Und ja, also man tut, glaube ich, gut daran, für die zweite Liga zu planen. Punkt. Natürlich hast du am Ende immer ein bisschen Hoffnung.
Man muss zweigleisig planen. Aber nochmal, realistisch sieht es aus, als haben wir keine Chance, gehen wir zweite Liga. Aber als Fußballer, als Verein, als Fan musst du so lange dran, wirklich mit Herz dran glauben, dass wir es schaffen, weil es sind am Ende des Tages wirklich fucking 8 Punkte. Wieso? Wir müssen ja nur den Relegationsplatz kriegen und das ist Köln. Und wenn du weißt doch, wie im Fußball das ist. Du gewinnst ein Spiel, da hilft uns nächste Woche Bremen und dann kommt das so,
Was nach Bremen kommt, ist Leipzig und dann Union Berlin und dann Dortmund.
Ja, aber
dann
ist doch egal. Du gewinnst
dieses
Spiel gegen Bremen. Wenn du dieses Spiel gewinnst, dann Köln hat 3 richtig schwierige Spiele.
Ja.
Du hast, wenn du gewinnst, also 10 und Köln hat 15. Dann auf einmal träumt jeder wieder. Die Spieler träumen und dann ist es realistisch. Verlierst du gegen Leipzig, ist okay. Köln verliert auch, hast du immer noch 5. Dann kann alles möglich sein. Weißt du, was ich meine? Köln kann doch, es kann doch sein, dass Köln die Rückrunde auch nur mit 7 Punkten irgendwie dahin kommt.
Nächstes Wochenende. Nächstes Wochenende wird richtig heftig, denn Köln spielt gegen Bielefeld erstmal und
ja, wir Bielefeld haben gewinnt doch.
Ja?
Bielefeld gewinnt doch.
Ja, ich genau. Auch von aus, um ehrlich zu sein.
Wird spannend. Und Schalke muss zum großen SV Werder. Dem Umbro-Derby übrigens, die Paarung unserer beiden Vereine ist ja gleichzeitig auch das Sponsorduell. Und ich habe mich mit den Kollegen von Umbro auch ein bisschen drüber unterhalten, denen dann jetzt so langsam bewusst geworden ist, dass es um Schalke echt eng wird und ein bisschen Sorge darum haben, dass es vielleicht erstmal das letzte Umbro-Derby ist. Trotzdem gehen wir hoffnungsvoll rein. Ihr geht so davon aus, dass ihr gegen Bremen gewinnt.
Nee,
wir gehen nicht davon aus.
Ja, ihr habt die Punkte eben schon eingerechnet.
Nee, wir gehen nicht davon aus. Aber es kann ja zum ersten Mal sein, dass wirklich dann gegen Bremen Huntelaar spielt, dass der Williams spielt, dass der Seo spielt. Und ganz ehrlich, ich sage, wenn Huntelaar gegen Köln gespielt hätte, fit wäre, hätten die gegen Köln nicht verloren. Weil die haben gut gespielt nach vorne, aber du hast keinen Knipser gehabt vorne. Der Hoppe, der hat 5 Tore geschossen, aber der ist ja nicht der Stürmer, der du sagst, so, das ist der Vollstrecker, weißt du, das ist einer, der richtig arbeitet, Gas gibt da vorne, läuft, marschiert für die Mannschaft und er hat 5 Tore gemacht, geil.
Ja, aber du kannst halt, sehe ich genauso, du kannst halt vor allem unter dem Aspekt, dass er 19 Jahre alt ist und das letzte halbe Jahr vor den letzten Spielen jetzt in der Regionalliga verbracht hat, also du kannst, auf dem seine Schultern kannst du jetzt nicht alles legen, ne? das sehe ich halt genauso.
Aber genauso wenn ich auf die Schultern eines 37-Jährigen, den sie aus Amsterdam wiedergeholt haben. Und das ist nämlich ein ganz wichtiges Thema an der ganzen Geschichte, wo ich auch schon ein bisschen mich mit Pillow drüber unterhalten habe. Angefangen bei Kolasinac, das kann ich verstehen, ne? Das ist auch emotional eine sehr, sehr wichtige Nummer. Sind danach die Kandidaten so mit Huntelaar zurückholen, 37, Rafinha war irgendwie im Gespräch, auch ja, 35.
Ja.
Aber ich habe an irgendeiner Stelle auch den Namen Hans Sapai gelesen, dass er sich selber ins Spiel gebracht hat.
Ich habe Olaf Thon gelesen.
Ja, genau. komm mal, zwei Sachen, Hans. A, Hans auf Herz, wärst du zurückgekommen, hätten sie dich gefragt?
Nein, ich kann mich doch nicht bewegen.
Ja, egal, aber es geht auch um den Verein, Mensch.
Ich wäre auf jeden Fall zurückgekommen. Auf jeden Fall hätte ich, aber nicht als Spieler. Ich hätte was anderes gemacht. Da bin ich immer bereit, zurückzukommen und zu helfen. Aber
was hättest du gemacht?
Als Spieler, keine Ahnung, jede Funktion, die ist da, es ist doch, guck mal, es hat doch einen Grund, warum wir da unten stehen. Das ist ja nicht nur sportlich, der ganze Verein ist ja, muss im Umbruch sein. Es muss ja viel passieren, ob es im Aufsichtsrat ist, Vorstand, Spieler, alles Mögliche. Und da muss dieser Umbruch irgendwann stattfinden. Und gucken wir, was da möglich ist. Aber ich muss nicht unbedingt, so ist es nicht.
Was ist denn in deinen Augen das, was tatsächlich die Situation herbeigeführt hat? Warum, also, was sind für dich die Knackpunkte dafür, dass Schalke jetzt im Moment da steht, wo sie stehen?
Boah, ich glaube, da müssen wir ein paar Jahre zurückgehen. Ich glaube,
kannst vor allem ein Buch drüber schreiben, ne?
Ich glaube, die Transferpolitik und die DNA von Schalke sind verloren gegangen. So. Durch wen, hat was wahrscheinlich mit Management zu tun, mit Vorstand, mit Aufsichtsrat, Vorsitzenden und so mit vielen Sachen. Und am Ende des Tages hat der Verein keine DNA mehr gehabt, zu sagen, ey, dafür stehen wir, das ist Schalke 04, so welche Spieler wollen wir auch haben, die gut sind, aber die wirklich malochen, weil wir dafür stehen. Und es war doch am Ende des Tages, war doch irgendwie jedes Jahr war ein gefühlt anderer Manager da und jeder hat eine andere Philosophie gehabt, durfte sich bedienen, machen und der große Boss hat auch mitgeredet. Und dann ist so was entstanden, wo ich glaube, untereinander, auch unter den Fans, so Konflikt entstanden ist. Einige für Tönnies, einige gegen Tönnies, einige für Vorstand, einige, sollen wir ein Verein bleiben, sollen wir kein Verein bleiben und so, weißt du, da ist so viel Mist einfach, den kriegst du auch nachher gar nicht so einfach beseitigt. Das dauert auch seine Jahre.
Glaubst du, Pillow, dass Schalke 04 jetzt so Typen wie Hans Sapai braucht, um da durchzukommen?
Kann sicherlich nicht schaden. Also ich persönlich habe gestern bei, wo war es denn? Nicht Doppelpass hier, das Pendant auf Sky 90 heißt das, ne?
Ich glaube ja.
Da saß Mirko Slomka und hat was gesagt, wo ich gedacht habe, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und darüber hinaus weitergehend habe ich mir noch ein paar weitere Gedanken gemacht, aber eins nach dem anderen. Mirko Slomka saß gestern da und hatte gesagt, dass wenn man jetzt gerade für ja zumindest zweigleisig planen muss und auch eine Planung für die zweite Liga aufstellt, jetzt hat ja unsere jetzige Finanzvorständin, wie heißt sie nochmal, Frau Dr. Rühl-Hammers heißt sie, glaube ich, letztens schon mal gesagt, ja, also ein Jahr in der zweiten Liga, das kann sich Schalke schon erlauben, da muss sich jetzt keiner Sorgen machen. Ich persönlich bin der Meinung, wenn wir abgehen und danach sieht es aus, halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass wir ein Jahr später direkt wieder in der ersten Liga sind, so das grundsätzlich. Aber angeknüpft an dieses Vorhaben, dann eventuell direkt wieder aufzusteigen, hat Mirko Slomka Folgendes gesagt, und das fand ich sehr interessant. Der meinte, man sagt ja grundsätzlich so, die Defensive gewinnt dir die Meisterschaften, die Titel und die großen Pokale. Und der Sturm des Spiels. Aber er sagte, du kannst in den letzten 10 Jahren in der zweiten Liga eins beobachten, nämlich, dass am Ende die Mannschaften wirklich aufsteigen und sich durchsetzen. Das ist ein harter Kampf in der zweiten Liga, da wollen so viele Mannschaften hoch, schon seit so vielen Jahren, dass sich die Mannschaft durchsetzt, die zum Beispiel einen Simon Terodde vorne drin hat, der dir deine 20, 25 Tore und mehr pro Saison in der zweiten Liga quasi schon garantiert. So, sehen wir dann auch alle, was passiert, wenn er in der ersten Liga unterwegs ist, aber dass das quasi so deine Hauptrückversicherung für einen schnellen Wiederaufstieg ist und hat daraufhin angeregt, dass Schalke sich jetzt schon mal vielleicht mit Klaas-Jan Hünteler hinsetzen sollte und mal ausloten sollte, ob er sich vorstellen könnte, sein Karriereende noch mal ein Jahr zu verschieben, weil die These im Raum steht, dass er durchaus der wäre, der in der Lage ist, in der zweiten Liga noch mal 20 plus Buden zu machen. Den fand ich ganz interessant, den Ansatz, und er klingt mir logisch und ich glaube, da hat er recht mit, ob das jetzt Hünteler sein muss oder wer anders, haben wir dahingestellt. Und darüber hinaus habe ich da mal so ein bisschen fantasiert, ey, aber jetzt so grundsätzlich, die Probleme im Verein werden ja nicht gelöst durch einen 38 Jahre alten Stürmer dann, der dann eventuell für einen Wiederaufstieg sorgt, sondern wie Hans gerade schon richtig gesagt hat, das hat ja riesigen Rattenschwanz an strukturellen Problemen und hierarchischen Problemen und politischen Themen, die da seit Jahren mitschwimmen, und du hast so oft das Gefühl, dass es um alles mittlerweile geht, nun nicht mehr um den Verein. Und ich persönlich träume mal so ein bisschen, wenn wir abgehen und wirklich sagen, so jetzt machen wir mal einen richtigen Reboot, aber nicht so einen wie die letzten 7 Jahre, da haben wir 8 Reboots gehabt mit alle Heidels und wie sie alle heißen, und das wollte ich nochmal erwähnen, ich bin der Meinung, dass Heidel ein Riesenfehler war, habe ich aber in dem Moment, als sie ihn geholt haben, auch nicht kommen sehen, träume ich ja so ein bisschen von einem Ralf Rangnick, der sich das Thema vielleicht mal annimmt, da ganz oben drauf sitzt und dann da mal dafür sorgt, dass binnen vielleicht 3 bis 5 Jahre Schalke wieder zurückkommt ins Oberhaus, in die erste Liga, und dann eventuell sogar nochmal ein paar Weichen für die Zukunft stellt. Weiß ich nicht, ob er sich das antun würde, aber das wäre schon ein Wunschszenario von mir. Und wenn in diesem Gespann, was er sich dann aufstellt, oder in diesem Konglomerat, was er dann um sich schart, ein Hans Sapai dabei ist, dann hätte ich da sicherlich nichts dagegen, ganz im Gegenteil.
Wird schwierig. So oder so, ne?
Ja, also, klar. Das sollte allen bewusst sein, ja.
Besonders brauchst du ja Geld, ne?
Ja. Ich habe so ein bisschen Angst davor, und Hans, du scheinst ja auch immer ganz gut informiert zu sein. Ich habe heute gerade, das ist so ein bisschen die Überleitung auf die andere Seite vom Umbro-Derby, den nächsten Duell, von Werder Bremen eine Nachricht gelesen, dass das Finanzloch wohl noch viel größer ist als ursprünglich angenommen und von minus 40 Millionen gesprochen wird, was Werder Bremen echt ein bisschen in Schieflage bringt. Klingt bei Schalke 04 so ein bisschen nach dem Defizit in der Portokasse.
Boah, immer sagen wir mal. Larry rüber, über 40 Mille immer. Da rufen wir Onkel Klemmo an und sagen, gib mir hier nochmal ein paar Euros. Da sind die 40 vom Tisch immer.
Nee, eben nicht. Das wollt ihr ja offensichtlich. Das wurde ja schon abgelehnt, ne?
Ja, ist richtig. Das wollten wir nicht, ja.
Aber was ist das heißt ja de facto, dass das Desaster bei Abstieg noch viel größer wird. Jetzt habe ich auch gelesen, Gazprom kann aussteigen, ja, kann aber auch die Option ziehen, weiterzumachen.
Ja. Auch da rufen wir am besten mal den Onkel Klemmo an und gucken, ob der da regelt.
hast du mit deinem Wissen noch mehr Angst vor der sportlichen oder auch vor der wirtschaftlichen Katastrophe, die eventuell in der zweiten Liga drohen würde?
Ach, ich glaube, beides hängt so nah beieinander, dass man das nicht so einzeln betrachten kann. Ich glaube, das Sportliche, wir wissen, wenn du direkt aufsteigen möchtest wieder, brauchst du eine gute, hungrige Mannschaft, die natürlich auch wieder kosten wird. So, nicht so wie in der ersten Liga, aber trotzdem. Und wenn du so viele Schulden hast, die du abbauen musst oder neues Geld brauchst auch, um neue Spieler zu finanzieren und zu holen, dann glaube ich, sind wir dabei, dass es echt schwierig wird, wenn Schalke absteigt, ob es jetzt sportlich ist, aber auch finanziell. Weil ich weiß nicht, wie Pilo schon sagt, ob wir direkt wieder aufsteigen, wenn die absteigen. Und wenn die dann eine Runde drehen, hast du noch weniger Geld, noch mehr Schulden und nicht, dass irgendwann du dann die Lizenz auch nicht mehr bekommst oder so. Das muss man immer so im Hinterkopf behalten. Ich glaube, beides ist bei Abstieg eine Katastrophe. So ein Neuanfang wäre echt schon geil in der ersten Liga, weil du einfach die Zahlung einfach hast, wenn du in der ersten Liga hast, ne? Die Fernsehgelder. Und deswegen so tief drinnen, wie es wirklich mit den Geldern aussieht, da bin ich auch leider überfragt. Aber wie du schon sagst, bei Bremen habe ich letztens jetzt gehört, dass da auch ja finanziell, dass sie da an jeder Ecke sparen, es ein bisschen geschickter machen als Schalke und das nicht so nach außen raushauen. Aber ich habe da auch einen Freund, der Trainer da ist und eigentlich sollte der Co-Trainer werden bei der U19. Aber die konnten ihn nicht bezahlen und haben den dann in die U16 geschickt.
Ja, es ist die Situation schwierig. Und wie du schon gesagt hast, der Sparkurs ist hart bei Werder gerade. Sie ziehen es auch ziemlich gnadenlos durch. Es müssen Verkäufe kommen, deswegen bieten sie auch alles, was im Kader einigermaßen Wert hat, auch recht offensiv an. So, Rashica wird immer wieder genannt, Sargent ist ein Thema, Maxi Eggestein ist ein Thema. Alle sollen irgendwie mal eventuell verhökert werden, weil man ja auch weiß, dass man für Davy Selke am Ende der Saison 12 Millionen mindestens nach Berlin überweisen muss, wenn man die Klasse hält.
Können den nicht zurückgeben nach Berlin?
Nee. Wenn sie zweimal die Klasse halten.
Dumm gelaufen.
Ja. Auch eine miese Hypothek, ne?
Boah. Das ist auch ganz mieser Deal, der sich letztes Jahr im Winter bestimmt noch anders angefühlt hat als jetzt. So oder so ist es aber eine schwierige Situation. Aber, und das ist dann so der kleine Unterschied gerade, dass der Fußball, was ich ja schon am Eingang gesagt habe, trotzdem nicht schön ist, den Bremen spielt katastrophal hässlichen Fußball. Aber ich das Gefühl habe, dass alle im Verein verstanden haben, dass sie sich jetzt verdammt nochmal zusammenreißen müssen. Angefangen beim Trainer und einem Kader, der halt im Prinzip leise und so eher zufällig, aber wenn du dann nah dran bist, du siehst es halt, im Prinzip eine stärkere U21 ist, die da die ganze Zeit über den Platz gescheucht wird und die sukzessive mit viel Disziplin in die Bundesliga geprügelt wird und zu versuchen, damit die nächsten Jahre durchzukommen. Was mir dann wiederum ein bisschen Hoffnung macht, weil das eigentlich ganz gut aussieht. Glücklich Punkte geholt hat natürlich, dass der späte Sieg gegen Köln damals, das gegen Augsburg in der 84. Minute, das sind alles Dinger, die sie in den letzten Jahren nicht geholt haben. Gegen Gladbach siehst du gut aus, verlierst nur 1-0 und jetzt gegen Hertha natürlich die Spitze mit so einem Sieg, dass sie mehr Ruhe haben, aber die Saison halt noch lange nicht durch ist und insofern ich also bis zum Ende glaube ich ein bisschen zittern werde, ich aber ein bisschen das Gefühl habe, dass so dank Schalke und Mainz für Bremen die Saison der Abstieg wohl nicht ganz so eine Rolle spielt, ne? Oder wie ist deine Einschätzung?
Ja, ich sehe das genauso. Ich glaube nicht, dass Bremen irgendwas mit Abstieg zu tun haben wird, obwohl sie manchmal sie spielen nicht diesen Fußball, den du dir wünschst, würde ich sagen, aber, ja, aber wenn du die Spiele schon siehst, stehen sie besonders in der Defensive so richtig als Mannschaft sehr gut, verteidigen als Mannschaft gut, arbeiten gut und und hoffen sich natürlich auch immer dann so mit diesem Punch vorne, weil sie nach vorne auch gar nicht schlecht spielen, sehr klug spielen, dass sie dann dadurch in Führung gehen und dann das halten können und dann durch diese Konter vielleicht den Sieg einholen. Letztes Mal gegen Gladbach haben sie es überragend gemacht, ne? Aber dann nachher leider es nicht durchziehen können. Aber die Art und Weise, wie sie gespielt haben, fand ich schon gut. Aber wie du schon sagst, das ist, ich glaube, besser als letztes Jahr. Aber da kommt natürlich dieses Jahr auch noch das Glück dazu. Ich glaube nicht, dass das Glück ist. Ich glaube, dass sie dieses Jahr einfach es besser verstanden haben, dass sie wirklich unten spielen.
Genau,
dass sie
das
sagen, okay, wir nehmen jeden Punkt mit. Wenn es ein Unentschieden ist, ist es ein Unentschieden. Den nehmen wir mit. Wir müssen alle gemeinsam kämpfen. Wir spielen wirklich unten um den Abstieg. Und deswegen glaube ich, dass das Verständnis von Trainer, Spieler, Ersatzspieler ein ganz anderer ist als letzte Saison. Und deswegen glaube ich auch, dass sie am Ende des Tages nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden, weil es dann auch Mannschaften gibt wie Schalke, Mainz und eigentlich auch Köln, wenn man das so sagen kann. Köln hat auch wahnsinnig Glück gehabt, wenn du siehst, die gewinnen gegen Dortmund mit zwei Standardsituationen, wo du denkst,
Mainz gewinnt auf einmal gegen Leipzig, weißt du?
Aber das Spiel Mainz, muss ich sagen, Köln gegen Dortmund, da war Köln hat ja nur defensiv, Dortmund hat spielerisch nichts dazu beigetragen. Zwei Standardsituationen machen die Dinger. Aber Mainz gegen RB, Mainz war echt gut. Offensiv, hat nach vorne gespielt, defensiv gearbeitet, gekämpft. Hat natürlich in den richtigen Phasen auch die Tore dann gemacht. Auch mit Standardsituationen, aber was mir an Mainz gefallen hat, ist einfach, wo ich gedacht habe, so, ey, wenn die so spielen, die stellen sich ja nicht nur hinten rein und verteidigen, sondern die spielen auch mit, die spielen klug, genau wie die gegen Bayern gespielt haben, spielen die lange Bälle dahinter, haben Spieler, wo die nachlegen können, obwohl sie Mateta abgegeben haben, der die 7 Tore gemacht hat von denen, weißt du, und dann sagst du, okay, wenn die so, es wird wahrscheinlich nochmal spannend, wenn die wirklich so auftreten wie gegen RB.
Ja, das wird auf jeden Fall, ich glaube, ein Vierkampf da unten und da muss Schalke halt aufpassen, dass sie mitspielen dürfen. Bielefeld spielt einfach genauso gut, wie sie wahrscheinlich können. Und das kann sein, dass es trotzdem nicht für die erste Liga reicht. Und jetzt haben wir aber, um die Brücke zu schlagen, ja, aber nun auch mal dieses Umbro-Derby vor der Brust. Und also sagen wir mal so, ich mache das jetzt, wie der große SVW es auch machen wird. Ich stelle mich dann ins Stadion, misch den Beton an, Fünferkette steht, Doppel 6.
Ja, 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 safe. Genau. So wird es aussehen. Also das, was Hans gerade gesagt hatte, Bremen steht hinten unfassbar kompakt, steht gut, steht sicher. Genauso wird das Spiel am Samstag aussehen. Bremen wird Schalke den Ball weitestgehend überlassen, was total clever ist und total vorteilhaft, weil damit tun wir uns unfassbar schwer. Schalke wird wahrscheinlich mehr Ballbesitz haben, würde mich wundern, wenn die Bremer jetzt auf einmal draufrennen und sagen so, wir machen das hier innerhalb der ersten 20, 30 Minuten zu. Schalke wird anlaufen, Bremen wird dann vereinzelt Nadelstiche setzen, Konter fahren und ja, wenn sie einmal 1-0 in Führung gehen, ist das Thema für mich auch schon wieder durch.
Wie war das denn im Hinspiel? Da hat aber Bremen vorne zugestellt.
Ja, da haben sie recht früh attackiert, oder?
Weiß ich gar nicht mehr.
Ja, haben sie, aber auch, weil die Kollegen von Schalke damals ja so verunsichert waren nach dem 0-8, dass es eigentlich klar war, du musst es einfach nur pressen und dann machen sie schon Fehler. Und jetzt
ist anders.
Ja, das Ding ist, du kannst pressen und die machen Fehler, du kannst dich aber auch hinten reinstellen und die machen Fehler. Ne? Also am Ende läuft es darauf hinaus, dass Schalke Fehler macht und dann fallen Gegentore. Und vorne fehlt auch, ich habe ganz oft das Gefühl, dass wenn Schalke dann auf einmal sich irgendwie mal über 3-4 Stationen durchs Mittelfeld bis an den 16er spielt und dann abschließen könnte oder den letzten entscheidenden Pass spielen könnte, dass dann der Köttl in der Buchse vor der Tatsache, oh mein Gott, wir könnten jetzt gleich ein Tor schießen, dass der so groß ist, dass dann irgendein Gestümpere bei rumkommt, wo zwei Sekunden später derjenige, der es verursacht hat, selber gar nicht mehr weiß, was er da gemacht hat. Ne? Also das ist dann am Ende eine riesen Kopfsache so. Und also nochmal, ich und dann vielleicht bringen wir das Thema damit dann auch mal zum Abschluss. Ja, ich gehe Stand heute halt einfach davon aus, dass Schalke absteigt. Also du musst davon ausgehen, realistischerweise, dass du jetzt gegen Bayern nichts geholt hast und in den nächsten vier Spielen gegen Bremen, Leipzig, Union Berlin, die ja auch mittlerweile oben mitspielen und Dortmund dann Derby, dass du da, wenn gut läuft, 3 Punkte holst, wahrscheinlich aber eher gar keinen. In den 4 Wochen oder in den 4 Spieltagen werden die anderen punkten, in welchem Ausmaß auch nicht. Und dann hast du noch 12 Spiele, um irgendwelche 10, 11, 12, 13 Punkte aufzuholen. Dann musst du irgendwie mehr als die Hälfte davon gewinnen, unter der Voraussetzung, dass die anderen dann gar keine Punkte mehr holen. Also wenn du dann wirklich mal anfängst zu rechnen, wird's doof. Klar ist die Hoffnung nach wie vor da. Und ich für mich muss aber langsam anfangen, mich geistig darauf einzustellen, dass das runtergeht in Liga 2. Weil ich jetzt irgendwann dann auch nach einem Jahr nicht mehr jedes Wochenende die Kraft aufbringen, weißt du? Diese Kraft so, heute wird und dann kriegst du wieder einen Schlag in die Fresse. Ich kann nicht mehr, sorry. Dafür hängt mein Herz zu sehr da dran und deswegen baue ich mir da so einen Schutzmantel auf, der sagt, ja, dann steigen wir halt ab und dann fangen wir halt in der vierten Liga wieder an, wenn wir die Lizenz nicht kriegen, aber dann ist es wenigstens ehrlicher Fußball und dann kostet Feldins auch vielleicht wieder 1,50 Mark anstatt 5 €.
Nochmal Hans, noch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt deine Karriere, was das angeht, nicht so im Auge, ob du auch mal wirklich diese blanke Abstiegsangst im Körper gespürt hast. Kannst du gleich mal was zu sagen? Weil Pillow das ja sagt, ich kann das toll nachvollziehen, weil ich ja letzte Saison mit Werder quasi durch die Hölle gegangen bin und ich immer dann auch gerne kurz erzähle, dass ich von der 89. Minute bis 95. Minute im Rückspiel in der Relegation gegen Hoffenheim, als das Tor fällt und dann auf einmal hinten dieser Elfmeter kommt und so, da ist ein Stück in mir gestorben. Da bleibe ich fest, da ist ein Stück aus meiner Seele, ist einfach verrottet, da ging nichts mehr. Hast du solche Situationen auch mal erlebt?
Ja, tatsächlich, als Spieler sogar. Da habe ich beim VfL Wolfsburg gespielt und da haben wir letzten Spieltag gegen Kaiserslautern gespielt, zu Hause. Und wir brauchen ein Unentschieden oder Sieg, dann bleiben wir drinnen. Und Lautern, wenn Lautern uns schlägt, dann bleibt Lautern drinnen und wir steigen ab. Und
gibt Schöneres, oder?
Ja, Wahnsinn, da wirst du verrückt. Du, aber am Ende des Tages, als Spieler darfst du dich ja nicht verrückt machen lassen. Du darfst jetzt nicht dieses Szenario im Kopf durchgehen die ganze Zeit, weil dann brauchst du auf dem Feld laufen, weißt du? Ja. Und wir haben angefangen und Kaiserslautern macht 1-0. Und 1-0, du bist abgestiegen so und aber hast Alter, noch schöne, 10 Minuten so, wo du denkst, boah, scheiße, und du in deinem Körper sagst, okay, ich muss noch mehr rennen, ich muss schneller rennen, ich muss alles tun, aber es geht nicht mehr. Du kannst nur das machen, was du kannst. Mehr geht nicht. Und als Mannschaft haben wir natürlich trotzdem alles versucht und haben dann das 1-1 gemacht und haben das 2-1 gemacht. So waren wir 2-1 sicher. So, und dann machen die in der 89. Minute oder so, machen die das 2-2. Und du denkst, boah, noch scheiße, noch 3 Minuten Verlängerung. Wenn die Tor machen, dann ist es vorbei. Und dann bist du wieder am Zittern. Und dann pfeift der Schiedsrichter endlich ab und alles fällt ab. Und du denkst, boah, geil. Was für eine Saison, was für eine Katastrophe. Wie ist das passiert mit unserer Mannschaft? Ja, weißt du, so, weil du kannst es gar nicht fassen, so, dass eigentlich, weil manchmal ist es ja so, dass du dann, natürlich, die Saison geht 34 Spieltage, aber du weißt ja dann irgendwann ein bisschen Mittelfeld und geht nicht hoch, runter, du spielst gutes Spiel und so, und diesmal weißt du, okay, die Saison ging wirklich 34 Spieltage bis zur letzten Sekunde, bis der Schiedsrichter wirklich abgepfiffen hat. Und im Nachhinein, wenn du in Urlaub, dann fährst du wirklich in Urlaub und willst das eigentlich alles nur noch so vergessen, bloß nicht mehr daran denken. An dem Abend, auch, dann feierst du natürlich, aber denkst trotzdem an dieses Spiel, wie krass das war, wie es auch anders hätte laufen können, weißt du?
Ja. Die Bilder habe ich damals, oder jetzt letzte Saison, nach diesem Relegationsspiel gegen Heidenheim, hast du das allen Spielern im Gesicht gesehen, wie sie nicht mehr reden konnten und noch keiner reden wollte, weil sie alle am 33. Spieltag bist du in Mainz quasi abgestiegen und auf einmal hast du nach zwei Relegationen und zweimal unentschieden, hast du es trotzdem noch geschafft. Das wünsche ich auch niemandem. Aber, und das ist nämlich mein Problem, deswegen war die Frage eigentlich auch an dich, weil ich habe jetzt hier noch 9 Folgen diese Staffel mit Pillow am Hals. Und ich muss mal gucken, wie wir
das... Das sollte dir eine Ehre sein, mein lieber Freund.
Ja, ist es auch. Aber wir machen trotzdem immer einen großen Block über Schalke und ich will nicht, dass das für dich...
Nächste Woche, ihr habt alle 2 Wochen.
Alle 2 Wochen machen wir,
ja, genau. Ja.
So, also das bedeutet, die nächste Folge wird überragend, weil wir an Bremen geschlagen haben. Ein bisschen...
Sehe ich nicht.
Power hat so ein bisschen Luft und weiß dann, okay, aber dann haben wir wahrscheinlich gegen RB wieder verloren.
Ja. Ah, so wird das die ganze Zeit. Aber Hans, da du ja keine Ahnung von Fußballtipps hast, wie ich gemerkt habe, wie ist denn dein Tipp für Schalke gegen Werder?
Da du sagst, ich habe keine Ahnung, tipp ich für Bremen.
Oh, geil, ich freue mich. Das wird auf jeden Fall Spaß.
Aber hast du gemerkt, wenn ich für Bremen tippe, dann gewinnt Bremen auch noch.
Ja.
Aber wenn ich gegen Bremen tippe, verliert Bremen auch.
Naja, du hast auch auf Augsburg getippt zum Beispiel. Das war der Fehler.
Da konnte ich nicht ahnen, dass Augsburg eine rote Karte holt und Elfmeter zulässt und so.
Und der große SVW mit seinem Antifußball auch noch anfängt, Tore zu machen.
So sieht's aus.
Wir gehen jetzt doch einmal kurz in den Werbeblock, denn wir sind auch schon recht lang, aber Pillow, das ist jetzt deine Aufgabe, denn unser Partner EA Sports hat quasi das gemacht, was sie am besten können im Januar, eine riesengroße weltweite Umfrage gemacht, um das Team des Jahres zu kreieren, von den Fans voten zu lassen und, also traurig, Hans, du bist nicht dabei, habe ich gesehen.
Ja, Legenden stehen außer Konkurrenz beim Team of the Year.
Bin enttäuscht.
Ja, ich glaube auch.
Was ist da los?
Ja.
Ihr kennt die doch.
Ja,
könnt ihr mit denen da reden?
Ja, wir müssen tatsächlich mal anregen, dich als Icon in FIFA Ultimate Team unterzubringen. Das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, die ich sehr supporten würde. Da sprechen wir mal mit unseren Fachmännern, mit denen wir da sprechen können.
Ja,
das ist
genau.
Ein sehr guter Ansatz.
Skandal hier!
Solche Schiedsrichter. Wir werden alles für dich versuchen.
Ja, aber kommen wir zum aktuellen Team of the Year. Brought to you by, warte, soll ich nochmal?
Ja, mach mal.
EA Sports, it's in the game. Das Team of the Year ist draußen seit diesem Wochenende. Freitag ging's los mit dem Reveal des gesamten Team of the Years. Wir reden von im Tor, natürlich, wie sollte es anders sein, Manuel Neuer. Und ich habe es nur gerade zeitlich nicht mehr geschafft, mir unsere letzte Folge einzuhören, wo wir nicht nur unsere Teams getippt haben oder gesagt haben, wen wir ins Team of the Year wählen würden, sondern auch, wo ich eine Prediction abgegeben habe. Und ich habe alle richtig gehabt, aber ich habe es jetzt gerade nicht mehr geschafft, mir nochmal meine Prediction anzuhören. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Manuel Neuer im Tor, da waren wir uns, glaube ich, in der letzten Folge auch alle einig. Die Abwehr da steht davor mit, und sag mir bitte nochmal einer, wie ich darauf gekommen bin, für Mats Hummels zu voten. Wie bin ich darauf gekommen? Wieso hast du mich nicht zurückgehalten? Also, ich habe mir dann einen Tag später selber nochmal angeguckt, nee, was hast du denn da für Hummels gewotet? Hast du so gesoffen oder was? Das ist gar nicht, weil er Dortmunder ist, aber also der hat ja auch nichts gerissen. So. Und ich weiß noch, dass ich da mangels Alternativen gemacht habe, aber irgendwie muss ich da wohl Sergio Ramos übersehen haben.
Vielleicht
und der
folgst du seiner Frau auf TikTok oder sowas.
Oh, nee, du. Habe ich keinen TikTok, und wenn ich anfange, Frauen zu folgen, dann folgt meine Frau mir, aber aber frag nicht nach Sonnenschein. So, zum einen, Sergio Ramos hat's gemacht, natürlich nicht Mats Hummels, ja. In der Innenverteidigung zusammen mit, wie sollte es anders sein, Virgil van Dijk, flankiert auf der rechten Seite von Trent Alexander-Arnold, auch für den hatte ich gewotet und predicted. Links Fonzie Davis, auch wenn jetzt so die letzten Abendzüge im Jahr 2020 nicht mehr die geilsten waren, aber trotzdem muss man sagen, ein Wahnsinnsjahr gespielt mit seinen 19 Jahren da auf der linken Seite, unabhängig davon, dass er ein geiler Typ ist. So, davor ein Dreier-Mittelfeld bestehend aus, und auch das weiß ich 100%, habe ich so vorausgesagt, Joshua Kimmich, Kevin De Bruyne und Bruno Fernandes von Manchester United. Lustigerweise haben die ja dann auch alle ein Rating so, und Bruno Fernandes hat ein höheres Rating als Joshua Kimmich und Kevin De Bruyne. Den hätte ich anders gemacht. Also ich hätte Kimmich vor alle anderen gestellt. Aber sei es drum, die drei stehen im Mittelfeld und der Sturm setzt sich zusammen aus Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé und ja, dem Weltfußballer Robert Lewandowski, der kein 99er Gesamtrating gekriegt hat, auch das hätte ich anders gemacht, sondern nur ein 98er, ist meckern und jammern auf hohem Niveau, aber ja, anormale Team, anormale Karten zum Zocken, anormal teure Preise auch für die Karten. Du musst dir vorstellen, die Stürmer waren jetzt in Packs von Freitag bis gestern, also nur 2 Tage. Jetzt sind gerade 2 Tage die Mittelfeldspieler, als nächstes werden für 2 Tage die Verteidiger plus Torwart folgen. Also heißt, die sind auch wirklich nur ganz, ganz selten nicht nur zu packen, sondern auch nicht lange im Pack. So ein normales Team of the Week ist eine Woche drin. Und dann hast du in der Regel immer, und ich glaube, so wird es dieses Jahr auch wieder sein, nochmal 2 Tage, wo nochmal die gesamte Mannschaft in Packs reinkommt. Und ja, das wird trotzdem an den hohen Preisen nichts machen. Ich habe in den letzten beiden Jahren, letztes Jahr habe ich ein Team of the Year De Ligt gepackt und davor ein Team of the Year Kanté. Und Kanté war eine der mies perversesten Karten, die ich in meinem Leben je gespielt habe. Ist er eigentlich jedes Jahr, aber das Team of the Year war nochmal, also so die Endstufe aller Endstufen. Anscheinend wird es wohl auch dieses Jahr wieder einen 12. Mann geben, also der, weißt du, der closest to Team of the Year. Man munkelt, dass es Messi sein wird, der wird dann auch nicht in PEC sein, sondern über eine SBC im Spiel verfügbar sein, über einen gewissen Zeitraum. Und ja, ist immer ein besonderer Event, Team of the Year, viele warten da lange Zeit drauf, verkaufen ihre Teams und denken sich dann kaufe ich mir jetzt von meinem Team 3 Team of the Year. Stellen fest, dass sie viel zu teuer sind und kaufen dann in panischer Art und Weise ihre Teams zurück. Das ist jedes Jahr dasselbe, wovon dann so Leute wie ich profitieren wiederum, die das vorher wissen. Ja, geile Promo, geile Aktion, Team of the Year immer schön. Ja, schauen, was als nächstes kommt. Jetzt gerade sind wir mitten in der Team of the Year Phase.
Ja, spannend. So,
ich habe mir übrigens ein Team zusammengekauft, ein neues, ne? Vielleicht an der Stelle auch. Ja, ich habe jetzt die Gunst der Stunde genutzt und die meiner Meinung nach guten Preise für Spieler auf dem Transfermarkt genutzt und habe für ungefähr 8,5 Millionen zugeschlagen. Ich bete es einfach mal runter. Ich werde auch jetzt dieses Wochenende leider noch nicht dazu kommen, die erste Weekend League damit zu spielen, sondern erst eine Woche später.
Ja, aber dann warte das doch auf und dann lass uns in 2 Wochen genau über dieses Team inklusive der Weekend League-Erfahrung reden.
Okay.
Nehmen wir es damit hin.
Ich sag nur schon mal so, 1-2 Ikonen befinden sich unter uns. Ne?
Ja, ich bin gespannt. Ich habe immer noch das gleiche Team, das du mir am Anfang zusammengestellt hast und habe seitdem auch nicht mehr viel gemacht.
Ja. Mal gucken, du bist auch broke.
Das stimmt auch. Hans, spielst du FIFA?
Wenn ich Zeit habe, dann bedeutet nein.
Okay, alles klar, schade.
Ich hab FIFA 21-4.
Ja. Und ich will dich herausfordern auf eine Partie.
Hab mal gespielt, einmal oder so, aber ich habe nicht wirklich die Zeit, das zu spielen, weil, wenn ich das höre, was ist mit Neymar und Thiago?
Sind nicht dabei.
Warum?
Weil die anderen
Mbappé dabei sind. Und Kimmich dabei, also, sind.
Thiago.
Ja, das ist Bruno Fernandes dafür. Der ist durch alle Teams durchgejagt worden, scheinbar.
Ja. Also das Ding ist, man hätte sich sicherlich streiten können zwischen Thiago und Bruno Fernandes aus meiner Sicht. Du hast das Team of the Year dieses Jahr wurde durch einen Community Vote entschieden. Du konntest voten auf einer speziell dafür angefertigten Homepage von EA. Lustigerweise konntest du mehrfach voten. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Und ein großer Anteil des des Endergebnisses jetzt, wer ins Team of the Year kommt, basiert auf diesem Voting plus noch gewisse Leute, die bei EA sitzen und auch noch eine Stimme irgendwie abgeben können. Und ja, sehe ich aber ähnlich wie du. Man hätte auf jeden Fall Thiago noch mit reinnehmen können anstelle von Bruno Fernandes. Eventuell vielleicht sogar auch anstelle von Kevin De Bruyne, wenn man denn dann wollen würde. Aber also unterm Strich finde ich das Mittelfeld schon in Ordnung. Ja, ist okay.
Ja, ich bin gespannt drauf. So oder so, sehr, sehr spannendes Team und alle Spieler, die ich bei FIFA dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr sehen werde. Sei denn, ich gebe ganz viel Geld noch aus. Mal gucken, ob ich das noch mache. Ich will auch nach den nächsten 2 Wochen nochmal versuchen, wieder Weekend League zu spielen. Also dann können wir uns mal gemeinsam darüber austauschen. Pedro, da würde ich mich drauf freuen.
Sehr gerne.
Auf jeden Fall, pass auf, scheiß Überleitung, alles extrem geile Typen, genau wie die beiden Typen der Woche, die wir uns ausgesucht haben.
Pfui.
Aber ich stehe mit meinen guten Überleitungen, mit meinem Namen, deswegen müssen sie auch immer kommen. Ich fange mal bei mir kurz an. Und Hans, gerne auch mit deiner Meinung dazu. Ich habe mir Mesut Özil ausgesucht. Eher vielmehr deshalb, weil das Elend jetzt ungefähr ein halbes Jahr gedauert hat, dass diese offensichtliche Arsenal-Legende, wofür sie ihn ja auch da vor Ort gefeiert haben, und der ja auch einen sehr, sehr rührenden Abschiedsbrief an die Fans geschrieben hat, jetzt doch noch einen neuen Verein gefunden hat und es nicht Schalke 04 geworden ist, womit ich ja noch leise spekuliert hatte. Dass sie vielleicht, du lachst schon, aber ganz so abwegig fand ich meine Idee da persönlich nicht.
Aber wie sollen die denn bezahlen?
Ja, jetzt kommt nämlich der Punkt. Jetzt kommt nämlich der Punkt. Viel zu teuer eigentlich und am Ende hat sich jetzt Fenerbahce angeschlossen mit der Rückennummer 67 und auch der Aussage, der einzige und beste Fußballverein in der Türkei, was bestimmt Beşiktaş und Galatasaray-Fans sehr erfreut hat, das von einem Mesut Özil zu hören. Mal gucken, wie die Spiele für ihn laufen. und eventuell der Aufkleber an seinem Auto oder irgendwie. Sagen wir so, ich fand es persönlich, war nicht der cleverste Ausruf, den er da gemacht hat. Aber wahrscheinlich gehört das da ein bisschen dazu. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Es gab nämlich heute eine öffentliche Kundmachung. Es hieß zuerst, dass er wohl ein Jahresgehalt von 4 Millionen kriegen sollte, war die erste Spekulation. Und ein Handgeld von 5 Millionen waren die ersten Gerüchte. Gestern gab es wohl offiziell eine Bestätigung von Fenerbahce für 3 Millionen, aber erst nächstes Jahr. Das heißt, dass dieses Jahr wohl Arsenal auch noch das Gehalt ein bisschen so mitbezahlt, denn der Trainer oder der alte Trainer hat ihn ja so ein bisschen in den Hof gejagt, hat ihn nicht für die Euroleague angemeldet und nichts mit ihm gemacht. Und auch ein bisschen Handgeld ist dabei, aber auch nicht ganz so viel, wie zuerst gefordert wurde. Und damit wäre ja irgendwo in der Schalker ich meine, ganz ehrlich, Sebastian Rudi 6 Millionen.
Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ja,
dafür kriegst du zweimal Mesut Özil.
Ja, das war übrigens auch der Heidel, ne?
Ja. Aber so oder so, findest du es schade, dass er nicht zu Schalke gegangen ist? Ist ja doch geil gewesen.
Ja, absolut. Wäre natürlich geil gewesen. Wäre überragend gewesen. Die hätten ihn natürlich gern genommen, aber ist ja am Ende des Tages seine Entscheidung. Wenn er gewollt hätte, glaube ich, wäre es irgendwie möglich gewesen. Glaube ich schon. Hätte auf Özil drauf angekommen, ob er sagt, ja, ich kann mir vorstellen, ein halbes Jahr noch mal auf Schalke zu kicken und dann vielleicht nach zu Fenerbahce oder was weiß ich zu wechseln. Aber ich glaube, er wollte unbedingt in die Türkei, auch wegen seiner Frau und was weiß ich, Anhang, Fenerbahce, Kindheitsverein oder was weiß ich, wollte unbedingt dahin wechseln. Ob das jetzt am Ende des Tages das Richtige ist, das werden wir sehen, wie du schon sagst. Die Spieler werden schon heiß auf Özil sein, ne?
So. Glaube ich auch.
Besonders, wie du schon sagst, Galatasaray oder Beşiktaş, die werden schon jagen bei den Spielen. Und was mich besonders interessiert, ob er überhaupt noch dieses Leistungsniveau hat, weil ich weiß selber als Spieler, wenn du, wie lange hat er jetzt nicht mehr wirklich gespielt?
Ein halbes, dreiviertel Jahr, glaube ich.
Halbe, dreiviertel Jahr, ja.
So nie so richtig nur trainiert und so. Dann brauchst du wieder eine gewisse Zeit, um wieder auf dieses Niveau zu kommen. Ne? Und,
ja.
Und es ist ja nicht so, dass er 25 ist. Der hat schon ein Alter, wo ab den, wenn du ab 30 wird es nicht mehr besser. Wird es eigentlich nur noch schlechter. Du kannst das Niveau halten und es wird schlechter. Weißt du? Und Türkei gibt es ja viele. Sind ja viele Probleme, nicht nur spielerisch. Also er hätte mal fragen sollen, auch wie das dann so mit dem Gehalt ist, wenn die ab und zu das nicht bezahlen, nicht überweisen, dann bist du auch irgendwo dann sauer auf den Verein und hast dann keine Lust, wirklich zu trainieren. Und wenn du dann nicht richtig Gas gibst bei den Spielen, dann ist den Fans egal, ob du Gehalt bekommst oder nicht Gehalt bekommst.
Ja, was los?
Schlecht spielst, verfluchen die dich.
Ja, lauf, weißt du? Du Hund.
Und am Ende des Tages, Özil hat in den besten Vereinen gespielt, weißt du, super In Bremen hat er gespielt, der Gott, weißt du, in den besten Vereinen. Und dann.
Ey, mach dich nicht darüber lustig. Weißt du, kannst du dich noch an die Zeit erinnern? Als er,
ich weiß.
Wir hatten Original.
Wegen ihm bin ich nur einmal Pokalsieger, weil wir gegen Bremen in Leverkusen 1-0 verloren haben. Pokalfinale. Ey,
der hat neben Diego gespielt. Ja. Mit Pizarro und Hugo Almeida im Sturm und so eine ganze Sache. Und da saßen Max Kruse und Harnik auf der Bank und auf der Tribüne. So, das war ein Kader, alter Schwede.
Überragend.
Ja, total. Einfach. Klar, absolut.
Das waren noch Zeiten, Alter.
Wer nach Amerika gegangen, hätte da super noch gespielt. Niveau ein bisschen auch runtergefahren, Lebensqualität für irgendeinen und dann wäre es überragend gewesen.
Hätte ich nämlich auch gedacht.
Ich glaube aber darüber hinaus, dass, also wie du gerade schon richtig gesagt hast, jetzt ist er bei Fenerbahce mit so einer Ansage hier, das ist mein Verein und jetzt muss er Leistung bringen. Wie du gerade schon richtig gesagt hast, muss er erstmal wieder auf das Leistungsniveau kommen, nach so langer Zeit nicht gespielt. Da traue ich ihm aber durchaus schon zu oder zumindest, dass er auf ein Niveau kommt, dass er in der türkischen Liga, ohne die jetzt wer weiß wie schlecht reden zu wollen, brillieren kann. Ich sehe darüber hinaus noch eine zweite Komponente. Hat er denn in so einer Mannschaft wie Fenerbahce wirklich das Spielermaterial um sich herum, was seinen Ideen und seinen Visionen von Fußballspielen folgen kann? Weißt du, was ich meine? Das ist am Ende auch ein Faktor. Wenn du viermal pro Spiel den kreuzgeschreiten Pass in die Tiefe spielst, aber keiner versteht, weißt du, die Flügelspieler verstehen das nicht und laufen da nicht hin, dann werden sie am Ende auf Özil zeigen und nicht auf die Flügelspieler, weißt du?
Ja, aber
also den sehe ich darüber hinaus auch, aber das Problem hätte er auch bei Schalke gehabt.
Ja, und du hast ja schon vollkommen recht, Hans, der geht da hin, dann hat er jetzt einen Vertrag unterschrieben, auch für über ein paar Jahre offensichtlich, aber davon wird, der kann er Max Kruse fragen, wahrscheinlich ein halbes Jahr das Gehalt bezahlt, dann spielt er nicht und dann kriegt er sein Gehalt nicht mehr und dann ist er sowieso in den USA schneller, als er gucken kann. Ich wollte nur noch mal ganz kurz aus meinem Herzen, ich habe eben ganz schnell gegoogelt, euch mal die Mannschaft, die erste Elf von damals, 2008, 2009 vorlesen. Tim Wiese im Tor.
Kein Schwein, Mann.
Naldo, per Mertesacker.
Ich schwöre, interessiert gar keinen. Niemand.
Thorsten Frings, Mesut Özil, Clemens Fritz, Frank Baumann, Diego, Mittelfeld.
Thorsten Frings war der mit dem Saftfleck hier an der Backe, ne? Ja. Der hat immer hier so einen Orangensaftfleck an der Backe gehabt, Thorsten Frings. Ne?
Du weißt, Pillow, was das Schöne an unserem Format ist?
Interessiert keinen. Das hat keinen interessiert, was du gerade machst.
Weißt du, was das Schöne an unserem Format ist? Das interessiert dich nicht. Aber ich habe durch die Stadt, in der ich lebe, die nächsten Jahre sehr viel Möglichkeit, dich über die zweite Liga zu informieren.
Oh, in Hamburg lebst du?
Ja.
Also kennst du dich aus mit zweiter Liga?
Interessiert auch keinen. Auch das interessiert keinen. So, nein, Spaß, alles gut. Kein Hate, nein, also ernsthaft, mal Spaß beiseite, da war eine Bombentruppe damals bei Bremen, gar keine Frage.
Alter Schwede, das war krass, dass die nicht Meister geworden sind.
Also ich könnte jetzt auch eine Mannschaft vorlesen mit Raouls und Hans Sapais und Ivan Rakitic und Kouvaros und Klasnan Hüntelaer.
Das muss man sich mal vorstellen, was da für Truppen gespielt haben.
Sag ich doch, das ist 10 Jahre her und jetzt 10 Jahre später stehst du da und diskutierst darüber, ob jetzt Messi Hoppe oder Uth oder Hüntelaer da vorne mit 48 Jahre rumstümpert. So. Ja. Weißt du, wir sind am Arsch. Am Arsch.
Aber weißt du, warum Bremen so super war? Wenn du die Vergangenheit siehst, die hatten immer einen Zehner.
Immer einen gehabt,
der das Spiel gemacht hat. Der
Miku.
Ein überragender Spieler, die Zehner. Und dann haben die auch noch damals, alle haben 4-4-2 gespielt, aber Bremen hat immer mit der Raute gespielt. Mhm. Hat im Mittelfeld mit der Raute gespielt und das war so schwer, gegen die da zu spielen mit der Raute. Ich kann mich noch erinnern an die Spiele gegen Bremen, krass, immer wenn die diese Raute gespielt haben. Ey, ich habe geflucht, weil die dann im Zentrum Überzahl immer waren und du musstest eigentlich von außen immer rein und so. Und das habe ich nie verstanden, dass sie diese Philosophie aufgegeben haben irgendwann, sich den nächsten Zehner zu suchen. Das habe ich nicht verstanden.
Ja, da hat es verloren. Aber sie haben wahrscheinlich einfach keinen gekriegt. Sie haben keinen gekriegt in der Zeit.
Da war aber auch, ne, oder habe ich jetzt was falsch gesagt, Juri Djorkaeff hat bei euch nochmal...
Nee, der war nicht bei uns. Nee.
Wo war der denn nochmal?
Kaiserslautern.
Lautern, yo, sorry. Okay, ja. Bei euch war Diego, Miku, Özil.
Und dann war es leider auch so langsam ein bisschen vorbei. Von da an gab es keine großen.
Ja. Aber das stimmt schon. Das waren die großen Zehner mit in der Bundesliga. Ne?
Man muss sich mal vor Augen führen, dass Werder Bremen in dem Jahr Özil und Diego mal nicht gleichzeitig im Kader hatte.
Ja,
ist und eine Schande, dass wir heute keinen mehr haben, der Bälle verteilen kann. Ja. Jetzt heißt er Bittencourt. Du hast auch noch einen Typ der Woche. Den müssen wir noch mit anhängen.
Ja, der hat auch mal bei, also sagen wir so, der hat, oder anders formuliert, unsere Typen der Woche, die müssen ja nicht immer durch positive Geschehnisse glänzen, sondern das können ja durchaus mal negativ behaftete Geschichten sein. Und derjenige hat auch schon mal bei Schalke gespielt, macht er jetzt mittlerweile nicht mehr, also ein Spieler aus aktuell von Borussia Mönchengladbach. Die Rede ist von Breel Embolo, der, ja, das müssen wir vielleicht auch wieder vorsichtig sein, angeblich, wobei ja mittlerweile übereinstimmende Presseberichte davon reden, dass die Polizei das mittlerweile lückenhaft aufgeklärt hat, dass er mit ein paar männlichen Begleitern und 15 leicht bekleideten Weibern im Café Extrablatt bei uns in Essen im Lockdown mies einen drauf gemacht hat, ja, über ein Dach geflüchtet ist, in irgendeine Wohnung reingejumpt ist, Digga, wo er sich dann in eine Badewanne versteckt haben soll. Ich sage jetzt bewusst, haben soll, ja. Und dann aber bei im Verein erzählt hat, nö, ich war nur beim Homie Basketball gucken, ja. War ein Fehler. Also allererstes, die erste Überschrift war Bundesliga-Star auf Party in Essen im Lockdown erwischt und ich denke mir so, ja, alles klar. Und mein erster Gedanke war, als ich dann gelesen habe, dass Breel Embolo war, so, puh, endlich mal nicht Amina Ried. So, da war mein erster Gedanke. So, und jetzt ist es aber ein Ex-Schalker, der jetzt aber gerade bei Gladbach spielt und also ich finde die Aktion... ja, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass das so ist und die Polizei das lückenlos aufgeklärt hat und da nicht vier verschiedene Zeitschriften irgendein Kokolore schreiben. Sollte das der Fall sein, würde ich mir wünschen, dass mit selben Engagement der Ruf von Breel Embolo, der jetzt gerade beschmutzt wurde, mit selben Engagement wieder reingewaschen wird, was nicht passieren wird, wissen wir auch alle. Aber das wäre das Szenario, was ich mir wünschen würde, wenn sich rausstellen sollte, das war gar nicht so und der hat wirklich nur bei irgendeinem Homie abends Basketball geguckt. Gehen wir jetzt auch mal davon aus, ja, weil, was soll ich dir sagen? Du musst ja vorsichtig sein. Gehen wir davon aus, der hat damit die 15 Ollen richtig einen mies drauf gemacht. Meines Wissens hat er auch eine Freundin und ist dann da über den Dächer in irgendeine Wohnung in eine Badewanne gejumpt. Formerly
known as Ex-Freundin.
Ja, weiß man heutzutage nicht mehr so genau, Nico. Würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Naja, lassen wir das. Und der steht bei Gladbach im Kader, ne? Mhm. Und muss jetzt 200 Euro Geldstrafe zahlen und was man so hört,
200.000 Euro.
Ja, was habe ich gesagt?
200 Euro.
Ja, natürlich, 200k natürlich.
Du hast Geldstrafe 200 Euro zahlen. Bezahlt bei hier Südwest Gelsenkirchen United.
Adler Feldmark hießen die. Ja, genau. Es gibt keine deutschen Fußballvereine, die mit United aufhören. Das sagst du immer jede Folge. Kreisliga United. Das gibt's nicht sowas. aber jetzt lass mal auf das Thema kommen. Der spielt wieder einfach so bei Gladbach und die sagen so, ja, der hat uns gesagt, der war nur beim Homie Basketball gucken und das glauben wir ihm jetzt und sollte sich rausstellen, dass das nicht so ist, dann ist das sicherlich ein Vertrauensbruch. Was redet ihr?
Ja, da gibt es zwei Informationen, die persönlich sehr wichtig sind für diese Grundgeschichte. Die eine ist Trainer Marco Rose, 44, der sagt...
Der war auch auf der Party, oder was?
Nee, der sagt, Breel hätte dort, wo er war, nicht sein dürfen.
Ja, das ist richtig.
Das ist ja ein sehr geiler Satz, den er gesagt hat. Die anderen Dinge sind etwas für seine Anwälte. Und der Typ kann einfach noch 20 Millionen bringen. Wenn du jetzt den Vertrag kündigst und rausschmeißt, dann schmeißt du Geld weg. Auch Gladbach hat keine Zuschauereinnahmen.
Ja, ja.
Die werden die 15, 20 noch für ihn haben wollen und werden ihn wahrscheinlich so schnell wie möglich verhökern.
Ja, jetzt sag ich dir mal was. Der Shitstorm, den Schalke und Amin Arid jetzt gerade seit Tagen mit voller Breitseite abkriegen würden, wäre das nämlich Amin Arid oder irgendein anderer Spieler von Schalke 04 gewesen, wäre ungleich größer als das, was gerade auf Breel Embolo einprasselt. Der spielt da einfach wieder.
Aber weißt du warum?
Der ist so, what, kein Problem, ich war mal irgendwie Basketball gucken. Ja, nee, 200k.
So. Weißt du warum, dass bei Schalke so ein Shitstorm gewesen wäre?
Ja, weil die alle gegen uns sind, die
Nein, 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 weil sie keinen guten Social-Media-Manager haben.
Weil Schalke selber schuld ist, weil sie ist nach außen hin, die Polizei wäre gekommen und hätte gesagt, ja, Harit, wir haben Harit da und da gesehen, könnte sein, dass Harit da und da gewesen wäre. Hätte Schalke gesagt, ja, stimmt, war bestimmt Harit. Ja, ja, tut uns leid, Harit war das bestimmt. Wir müssen uns entschuldigen. Und bei Gladbach ist es eben so, dass sie sagen, alle da draußen, fickt euch erstmal. Er hat uns gesagt, der war nicht da. Und da er uns gesagt hat, der war nicht da, dann war der auch nicht da. Und wenn die Polizei sagt, wir haben jemanden gesehen, der so aussah wie Ding, sagen die so, schön für euch, aber kann auch jemand anders noch gewesen sein. Und ja, wir sind trotzdem, ja, aber guck mal, wenn du ein Kind hast, du hast ein Kind und dein Kind kommt zu dir und sagt zu dir, Papa, ich war nicht da. Was machst du?
Wenn der lügt, lügt er, kriegt der links
ja,
und rechts
eine. Ja, nein, aber du weißt doch noch gar nicht, ob der lügt.
Ja, aber ja. Mittlerweile... Ja, aber
warte mal, die Polizei kommt zu dir und sagt... Ey,
ich weiß hier gar nicht auf, wenn die Polizei kommt, sowieso
nicht. Wir glauben, dein Kind war das da. Dann sag ich,
glauben kannst du in die Kirche, komm wieder, wenn du Beweise hast. Aber da sind Siehst wir
du?
Ja jetzt.
Siehst
aber
du?
Ja, aber da sind wir jetzt anscheinend. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Polizei das lückenlos aufgeklärt hat. Aber die sind immer noch auf... Was hat er gesagt? Da, wo Breel war, hätte er nicht sein sollen.
Ja, genau.
Da trifft übrigens auch auf mich in verschiedenste Situationen in meinem Leben zu. Ja,
und die haben das jetzt am Ende, hat Gladbach, das haben sie sich gut verkauft.
Ja,
und
pass
haben,
mal auf.
Haben sich da oben gedribbelt.
Ich gebe noch mal eine Bremer
Geschichte dazu. Max Kruse spielt 3 Jahre in diesem Verein und macht nichts anderes, als die ganze Zeit auf der Autobahn hin und her zu sein und hat eine Geschichte nach der anderen. Und jedes Mal hat man versucht, bei Werder Bremen an der Tür zu klopfen und mit der Presse, ganz viele Leute wollten dann ganz viele Geschichten über Max Kruse haben. Und Baumann und Co. haben einfach gesagt, der spielt hier Fußball, der ist rechtzeitig beim Training. Guck mal, was auf dem Platz macht, läuft alles super, Rest soll er machen, was er will, ist nicht unser Thema. Und genau dieses Untenhalten hat dazu geführt, dass er einfach so ein überragender Fußballer da war. Und das ist das, was sie da gerade auch machen. Sie versuchen, die Marke und den Wert des Spielers zu schützen. Und das machen andere Spieler nicht.
Nein, pass mal auf.
Warte jetzt. Weißt du noch die Aktion bei Schalke, wo der Dings das Trikot von Sancho anhatte und Sport gemacht hat?
Ja, wer war das nochmal? Matondo, ne?
Matondo, Rabbi, ganz genau.
Rabbi Matondo, ja.
Ganz genau.
Richtiger Holzkopf.
Ja, ist ein Holzkopf, aber als Verein musst du den doch trotzdem schützen. Der hat niemanden umgebracht. Der
was?
Idiot.
Was schützen? Der Dortmund-Trikot an, was schützen?
Ja, aber das musst du intern machen. Du musst den intern killen. Und die Fans werden den doch intern... warte mal. Aber wieso soll die Presse den Jungen kaputt machen? Das darf doch nur der Fan.
Pillow, du bist gerade das lebende Beispiel.
Nicht die Bild-Zeitung, die... Ruhe oder was weiß ich.
Pillow, du bist gerade das lebende Beispiel dafür, was das Problem in diesem Verein ist.
Nur Schalke-Fans dürfen den kaputt machen und nicht die Bild-Zeitung.
Ja, das ist okay.
Und der Verein hat es aber erlaubt, dass die fucking Bild-Zeitung ihm öffentlich kaputt macht. Und das darf nur der Fan. Die Fans dürfen sagen, auf sozialen Medien ihm fertig machen, wenn die im Stadion sind, ihm fertig machen, aber doch nicht ihm so bloßstellen, ey, guck mal, der Verein muss immer denken, die Spieler da sind meine Kinder. Und meine Kinder schütze ich.
Ja.
Wer das Kind schlagen darf, ist der Verein und der Fan und sonst niemand.
Dann erklär dem Fan mal, warum der Verein sich vor einen Schalke-Spieler stellt, der Dortmund-Trikot-Fotos macht. Erklär dem Fan das mal.
Nein, der Verein ist eh behindert gewesen. Wie sie es da gemacht haben, wie der Verein das da gemacht hat,
ja, guck mal, war
eine 6.
Ja, um ehrlich zu sein, habe ich das gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe das einmal gesehen, dass das Foto da war und dann hat er sich dafür entschuldigt und dann war das Thema für mich auch durch so. Das war eh schon in so Zeiten, wo wir wahrscheinlich andere Sorgen hatten, ob der jetzt gerade in seinem Trikot von seinem Homie Jadon Sancho da irgendwelche Klimmzüge macht oder nicht so, weißt du? Aber ich würde trotzdem nochmal sagen, und ja, mag sein, dass Schalke und die Vereinsführung, die will ich ja auch gar nicht in Schutz nehmen, da keine Aktien drin hat, aber nichtsdestotrotz wäre der Shitstorm ungleich größer gewesen. Von Sekunde 1 an wäre das ein Spieler von Schalke 04 gewesen, unabhängig.
Da gibt es dir recht.
Unabhängig davon, wie der Verein dann damit umgegangen wäre. Schon aus Haus aus, Prinzip aus. Weil Schalke, da geben wir eh alle Bogo Bogo, immer so. Ist so. Gut, hey, danke, dass wir darüber gesprochen haben.
Genau. Hans, ich muss dir sagen, vielen, vielen Dank, dass du bei der, und das habe ich eben von Peter hier im Chat schon erfahren, jetzt offiziell längsten Folge Wichtiges auf dem Platz dabei gewesen bist
zu
und
Recht.
Am Ende
vollkommen zu
immer noch so mitperformst hier und mitlieferst. Das ist nämlich der Grund, warum du beweist, was wirklich wichtig ist auf dem Platz. Dass die, auch die 90. Minute noch zählt, in der man auch nochmal mit Pillow Hart in den Diskurs geht, um ihn zu erklären, dass man nicht Schalker Spieler öffentlich im Dortmund-Trikot diffamieren sollte, obwohl Pillow ihn am liebsten aus der Stadt gejagt hätte.
Das ist ja auch okay. Die Fans sollen den auch aus der Stadt jagen.
Ja, aber das habe ich gelernt.
Aber kein Dortmund-Fan und kein Bild-Zeitung soll irgendwas sagen. Das ist trotzdem unser Spieler. Der bleibt doch trotzdem Schalke-Spieler.
Mhm.
Wir machen ihn nieder und wir heben ihn wieder auf.
Ja.
Und kein Dortmund und kein Bild-Zeitung sollen sich alle verpissen. Wir machen ihn fertig und dann nehmen wir den am Ohr und sagen, steh wieder auf, geh auf den Platz und mach jetzt wieder ein Tor.
Eigentlich haben wir am Abschluss immer noch ein kleines Fundstück der Woche. Ich überlege, ob ich es einfach weglasse, weil das überhaupt nicht hier reinpasst.
Erzähl mal.
Apropos kaputt machen, wieder aufbauen. Kennst du die Influencerin, Fitness-Influencerin Pamela Reif?
Habe ich schon mal was von gehört.
Das ist eine der größten. Die hat Millionen von Followern, die neuerdings in einer Kampagne von Borussia Dortmund mit anderen dafür da ist, um die Fußballprofis ein bisschen Stretching beizubringen.
Ja, habe ich gesehen.
Dem Haaland insbesondere, ne?
Dem Haaland bringt sie Stretching bei. Und
ich habe das mit Emre Can gesehen.
Ja. Der Cringe ist sehr groß, sagen wir mal so.
Es ist recht weird, was da so passiert. Ich glaube, man muss ja mal sagen, so rein reichweitentechnisch und im ganz Gesamtpaket ist es wahrscheinlich nicht schlecht gedacht von Borussia Dortmund. Ein Haaland, den du zitieren kannst mit I feel it, stretching good.
und der Lisa. Und die sagt auch an einer Stelle, dass man diese Übung dann auch machen kann. If you feel a little bit stiff, sagt die so zu dem. Und ne, to relax. Ja, to relax if you feel a little bit stiff. Und er gibt sich schon größte Mühe, da jetzt einfach so drüber hinwegzugehen, dass die das gesagt hat.
Es ist ein Fundstück der Woche. Guckt das euch bitte an, ihr findet es im Internet. Und das ist damit mein feierlicher Abschluss von der offiziell längsten und überragendsten Folge Wichtiges auf dem Platz. Hans Sapay, Alter, was ist das für ein geiler Abend mit dir gewesen heute? Es war eine Riesenfreude, dass du da warst, Alter.
Ich habe mich auch gefreut, war mega, mega. Immer wieder.
Ich glaube, und dann, pass mal auf, ich mache jetzt etwas, tust du mir einen Gefallen, hast du Saisonende Zeit?
Kommt drauf an, was du jetzt sagst.
Ja, weil wir vielleicht zum Saisonende einfach nochmal brauchen, damit wir quasi den Neuaufbau Schalke 04 planen können hier. Können wir nochmal überlegen.
Pillow. Hast du jetzt auch komisch geguckt, ne?
Was ja, Pillow holt mich gleich das Telefon hier. Leute, das war's mit Wichtiges auf dem Platz. Danke Peter im Hintergrund, dass er uns hier die ganze Zeit ein bisschen getrieben hat, dass wir weiterkommen. Und danke Hans, dass du dabei gewesen bist.
Ich danke euch.
Von meiner Seite auch nochmal.
Pillow, wir sprechen uns in 2 Wochen wieder. Bis dann,
mach's gut. Alles klar.
Ciao.
Bis dann, ciao.